Leute, ich hoffe, ihr habt alle eure Krankenversicherungen bezahlt. Ich hoffe, ihr seid keine Personen, die häufig irgendwelche Opfer werden von chronischen Krankheiten, weil dann werdet ihr nämlich auch Opfer von richtig garstigen Regenschirmfirmen oder so. Ich merke schon, ich habe jetzt direkt den Übergang perfekt gefunden. Das kommt davon, wenn man die Moderation startet, 20 Minuten nachdem man von einem ungewollten Nachmittags-Abendsschlaf aufgewacht ist. Aber ja, wir sind zurück. Wir sind zurück. Saw-Leute sägen dieses Mal mit dem sechsten Teil Saw 6. Und natürlich nicht nur wieder ich, sondern ich habe einmal den deutschen oder wahrscheinlich sogar weltweit größten Saw-Experten aller Zeiten mit dabei. Großartiger Robin Schweiger, hallo.
Also ich befürchte, lieber Björn, diese Anmoderation würde in der Welt von Saw dazu führen, in der Welt von Saw 6, dass du von Jigsaw jetzt entführt werden würdest und brutalst ermordet werden würdest. Denn die kriminellen Akte, die dir reichen, die werden immer kleiner und ich fürchte, der zählt dazu. Guten Tag, hallo.
Hallo, ja, ich glaube, was wäre dann die Falle? Ich müsste irgendwie permanent weiter schreien oder reden. Wenn ich irgendwie 5 Sekunden aufhöre zu reden, dann fällt mir irgendwas auf den Kopf oder so oder meine Lunge explodiert von innen heraus, keine Ahnung. Aber natürlich, ich habe auch den, vielleicht fühle ich mich auch einfach nur so eingeschüchtert, weil wir auch den Meister der Anmoderation hier haben. Natürlich meinen großartigen Podcast-Kollegen Benny, was geht?
Hey, na, hallo, ich bin Freund jeglicher Versicherung und Krankenkassen, denn ich zahle immer meine Beiträge und werde nie krank. Auch das wird noch relevant werden für den heutigen Film, den wir besprechen. Es war mir eine große Freude, bis hierhin mit euch durchzuhalten. Ich bin auch wieder da, jetzt das dritte Mal und fühle mich mittlerweile so sehr verbunden mit dieser Serie, dass ich den ganzen Quatsch akzeptiere.
Yeah, we did it. Der Rubikon ist überschritten.
Möchte ich jetzt einfach schon mal direkt vorne wegschicken. Ich bin in der absoluten Akzeptanzphase und genieße das jetzt auch schon. Auch unsere Treffen genieße ich. Das ist ein Bonus für mich. Aber auch die Filme machen mir mittlerweile einfach unverhohlenen, stupisen Spaß. Das ist schön.
Ach, das freut mich. Ja, wir befinden uns ja mit Saw 6 jetzt bereits in 2009. Die Dekade ist fast rum. Saw zu dem Zeitpunkt ja wirklich schon so ein, zwar kurz vor dem ersten Finale mit dem siebten Teil, wo es ja dann eine gewisse Pause gab, aber trotzdem immer noch in diesem jährlichen Rhythmus, wo man sich darauf einstellen konnte, hey, es ist Halloween. Und dann eben auch, die Macher waren ein halbes Jahr davor, scheiße, wir müssen wieder einen neuen Film machen. Was denken wir uns dieses Mal aus? Und das wirklich Seltsame, oder auch damals war das ja wirklich überraschend bei Saw 6, weil wir hatten ja auch über die vorigen Teile gesprochen. Und es ist ja nicht so, dass die Saw-Reihe dafür bekannt waren, jetzt gewisse Thematiken zu behandeln oder irgendwelche Aussagen zu treffen, gerade über auch gesellschaftliche Themen oder eben Sachen, die Gesellschaft irgendwie auch belangt. Und dann kam Saw 6 und da dachte sich wohl jemand, hey, wie wäre es doch, mal irgendwie einen Saw-Teil zu haben, der nicht einfach nur über Jigsaw-Killer geht oder nach seinem Tod irgendwelche anderen Leute, die sich jetzt gegenseitig streiten. Das ist natürlich auch immer noch hier vorhanden. Wir haben die fantastische, also wirklich die schauspielerische Höchstleistung von seiner Witwe. Oh, das ist das mit das Beste an diesem Film. Nein, sondern wir haben auch einen Saw-Teil, der sich gedacht hat, was wäre, wenn wir über die Problematiken des amerikanischen Gesundheitssystems sprechen? Also das ist, ich weiß nicht, Robin, weißt du noch, wie das bei dir damals irgendwie so ankam? Wusstest du das im Vor? Ich meine, als du warst ja wahrscheinlich im Vorfeld auf den ganzen Saw-Foren schon unterwegs und hattest schon die geleakten Skripts oder so im Vorfeld dazu gelesen. Aber weißt du noch, wie das auf dich so damals gewirkt hat, dass es tatsächlich ein Film ist? Also wo Saw, weil ich weiß noch, bei mir war es, ich war einfach positiv überrascht, als ich ihn geguckt habe. Natürlich irgendwie wieder in einer gebrannten Version, wie aus dem Kino.
Wo Leute durchs Bild laufen ab und zu mal, ne? So eine Version war das.
Ja, wo jemand noch einen Herzinfarkt hatte und dann eben sich nicht getraut hat, einen Krankenwagen zu rufen, weil die Dinger $10,000 irgendwie kosten für eine Fahrt. Aber deswegen, weißt du noch, wie das für dich damals war, als Saw gesagt hat, boah, richtige Thematik?
Ich glaube, ich habe da eine ziemliche Entwicklung mitgemacht, weil ich habe es ziemlich fest in meiner Erinnerung, dass ich diesen Film gar nicht mochte. Und so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, das ist jetzt ein bisschen anders. Ich glaube, ich habe danach nicht gesucht bei Saw. Und es hat mich sogar aktiv gestört, dass wir minutenlange Szenen haben, in denen nichts passiert, außer dass Jigsaw das Unrecht des amerikanischen Gesundheitssystems mit einem Herren des deutschen Gesundheitssystems diskutiert. das lag mir jetzt nicht unbedingt inne, unfassbar leidenschaftlich gegenüber dem amerikanischen Gesundheitssystem zu sein. Und es war nicht das, was ich von Saw wollte, nämlich ich wollte halt von Saw im Grunde das, was ich halt in Saw 3, Saw 1, Saw 4 bekommen habe. Und deswegen habe ich den so sehr ähnlich irgendwo bei, also als recht langweiligen Filler abgespeichert, als ich den das erste Mal oder die ersten Male geguckt habe. Aber das möchte ich anteasern, das hat sich sehr geändert über die Jahre und auch mit dem Gucken. Da bin ich mittlerweile sehr anderer Meinung.
Ich kann ja da meine sehr frische Perspektive als Erstsichter dieses ganzen Chaos auch mal kurz noch mit reinströmen, bevor Björn gleich weitermacht. Weil ich fand das erfrischend angenehm, dass sie sich mit dem Film nach 4 und 5 mal entwickelt haben vom, wir müssen jetzt dieses narrative Chaos und die Fäden, die wir selber gesponnen haben und in dem wir uns 2 Filme lang verheddert haben, irgendwie wieder spannen, sondern einfach zu sagen, so, wir gehen jetzt weg in Sozialkritik und amerikanisches Gesundheitssystem wird mal so richtig angeschissen, was ja immer so eine leichte Throughline war, wenn man ganz ehrlich ist. Also weil Jigsaw ja schon ursprünglich mit dieser Krankheit, mit dem Krebs, mit dem er gekämpft hat und dann, ab dann klar wurde, okay, er wird halt sterben, hat man immer gedacht, das wäre so der Katalysator gewesen, aber das waren mittlerweile, kommen wir gar nicht mehr raus an Origin-Stories und was wirklich den Stein des Anstoßes gegeben hat, damit er zu dem Typen wird, der letzten Endes eine Puppe geschnitzt hat, die Leute auslacht, bevor sie quasi in den Selbstmord reitet. Also, fand ich doch ganz angenehm, muss ich sagen, aber ja. Zurück zu dir ins Studio, Björn.
Ja, es war auf jeden Fall auch eine Sache, die jetzt beim, ich meine, ich wusste ja dieses Mal, was mich erwarten wird, aber ich war auch sehr überrascht zu sehen, dass ja der Titel jetzt abseits von, du hast halt wieder deine Eröffnungssequenz, die ich auch sehr, also ich das ist so, glaube ich, mit einer meiner liebsten Eröffnungssequenzen, weil sie fast schon wie eine Saw-Parodie wirkt. Also wo du, das ist glaube ich so eine Falle, die du irgendwie als Gag aufmachen würdest, weil du halt 2 Leute hast, natürlich, ne, wir hatten das ja auch schon in einem der vorigen Filme, 2 Leute, die aufwachen und Teil einer Falle sind, wo dann nur eine Person davon gewinnen kann. Und dieses Mal geht es darum, wer kann sich mehr von seinem Körper abschneiden, ja. Wer kann mehr Gewicht generieren. Und das heißt, du hast dann 2 Personen, die sich gegenüberstehen und während eine davon so versucht, na, vielleicht kann ich irgendwie ein paar Finger oder eine Hand oder sowas abschneiden, sagt sich der Kollege gegenüber, nee, ich habe ja ein bisschen was Fett, was ich vor mir rumtrage. Wie wäre es einfach mal, wenn ich mir so ein richtig ordentlichen Stück Schinken da rausschneide aus meinem Bauch? Und sich dann das Gegenüber, also die Kontrahentin, kann man das ja fast schon sagen, dann am Ende dazu entscheidet, okay, alles klar, dann hacke ich mir einfach den kompletten Arm ab. Und ich muss sagen, so, ich finde zwar gerade das Reinschneiden in das eigene Fleisch immer noch etwas, das so einen sehr starken, so ein bisschen leicht mit dem Augenzucken Reflex bei mir verursacht. So, ich mag dazu zu sehen, aber irgendwo ist es doch so auch wieder so ein
Ich mag, Gefühl. Wenn sich Leute was abschneiden.
Ja, das finde ich ganz gut, aber es ist auch, also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es für euch gewirkt hat, aber ich fand das einfach perfekte Comedy. Also ich habe mich wirklich kaputt gelacht dieses Mal, als ich das gesehen habe.
Auch bei dir, das ist für mich tatsächlich eine Falle, wo ich sagen muss, die hat für mich auf einer ernsten Ebene gut funktioniert. Also natürlich nur bis zu einem gewissen Grad, aber das, was du sagst, dass das so eine nachvollziehbare Aktion ist, ein Messer im Fleisch zu sehen. Es ist halt nicht irgendwie, hier ist ein gigantisches Pendel, was dir den Bauch wegpendelt, sondern hier hat der einfach ein Messer und damit sticht er sich in den Bauch. Und das ist so eine Das kennen wir ja alle aus unserem Alltag.
Natürlich.
Das ist halt einfach eine echtere, nachvollziehbare Gewalteinwirkung. Und die fühlt sich deswegen auch echter an, finde ich. Und ich glaube, deswegen hat das bei mir auf so einer legitimen Art besser funktioniert, diese Falle. Und die, ich mag, also ist ja, also diese Falle, ist jetzt ja keine große Falle, ist ja wirklich einfach hier, mach mal möglichst viel Fleisch in diesen Topf rein, LG. Und das fand ich, war richtig gut, weil es wurde ja immer größer und immer absurder und das wird es ja auch in Saw 6. Und deswegen mag ich diesen Schritt zurück da eigentlich ganz gern.
Weiß ich nicht, ob ich das unbedingt als Schritt zurück bezeichnen würde, weil ich meine, wenn wir uns erinnern, im ersten Film war der Höhepunkt oder einer der Höhepunkte dieses Films nach minutenlangem Aufbau, dass sich mal einer einen Fuß abgeschnitten hat. Hier passiert das halt einfach schon innerhalb von 2 Minuten. Ist, glaube ich, als jemand, der in einen Saw-Film geht, wo eine 6 hinten dran steht, ist man, glaube ich, mittlerweile schon so konditioniert, so am Anfang kommt eine krasse Falle, da räumt man sich schon die Finger so, wer wird wohl diesmal krass draufgehen? Und das setzt aber schon auch so den Tenor für die kompletten restlichen Fallen des Films, weil es ja immer welche sind, die tatsächlich mit mehr Leuten arbeiten. Mhm. Das gleich schon mal vorneweg. Ich fand viele der Fallen in dem Film ziemlich cool, weil es wieder auch da so eine zusammenhängende Kohärenz gab, die ich mochte, ähnlich wie beim dritten Film, da reden wir dann noch drüber. Dieser Auftakt war schon, also da bin ich auch eher im Robins Camp. Ich kann das nachvollziehen, dass Björn das einfach nur witzig fand, weil es halt direkt so losging. So, du hast keinen Aufbau, sondern die fangen halt einfach an, ihr habt jetzt 60 Sekunden Zeit, jetzt schneidet euch Dinge ab. Du bist so, was? Okay, gib denen vielleicht mal 5 Minuten, dass wir so ein bisschen aufbauen können. Nein, ist der Auftakt des Films, wir haben keine Zeit. Genauso wirkt es ein bisschen. Es war ganz witzig, muss ich sagen.
Vor allem, weil es auch einfach dann so direkt danach in die Handlung weitergeht.
Ja. Oh ja.
Weil das ja dann wieder so eine Falle ist, die dann von Hoffman beobachtet wurde und er dann eben ja noch aus dem so diesem Aftermath aus dem 5. Teil, wo ja eben Strum in halt so eine Salamischeibe verwandelt wurde.
Von der eine Hand übrig blieb.
So, es wirkt fast wie so geplant, wo er so nach unten, er geht er guckt sich das Ganze an, schaut nach oben und dann sieht er die Hand von Strum, wie er sich noch versucht hat,
festzuhalten. Das ist eins der größten Plotholes des ganzen Films, sorry Leute.
Und denkt sich so, ah ja, stimmt, die Hand, die kann ich einfach benutzen, nimmt die Hand und benutzt die dann um Fingerabdrücke bei dieser anderen Falle zu platzieren, damit er ihn eben als den Jigsaw-Killer dann framen kann, und er natürlich da sicher herauskommen, weil das ist ja neben dem hauptsächlichen Spiel, was ja nachher dann eben natürlich wieder durchgeführt wird, ist das ja der zentrale Plot auf der Soap-Opera-Seite, kann man mal so ein bisschen sagen, dass ja Hoffman versucht, die Polizei auf die falsche Fährte zu führen, dass er sich eben als irgendwie so ein potenzieller Jigsaw-Killer da rauszieht, aber eben auch gleichzeitig noch
in seinem eigenen Tagesgeschäft
mit der Witwe von Jigsaw zusammenhängt, die, und das hatte ich ja beim letzten Mal kurz angesprochen, ich habe hier wirklich das Gefühl, als hätte die Schauspielerin so den Gedanken gehabt, oh okay, das ist jetzt my time to shine. Das ist jetzt so, dieses Mal habe ich jetzt nicht nur, bin ich nicht einfach nur die Witwe, die eine Box irgendwie abholen geht, sondern dieses Mal ist es mein Kampf. Ich kämpfe gegen Hoffman in diesem Film. Und sie ist so grauenhaft, so theatralisch überzogen. Das ist mit die schlechteste schauspielerische Leistung, die ich, glaube ich, jemals in meinem Leben gesehen habe. Das ist wirklich so auf einem Level von Leuten, die bei DSDS ins Casting gehen und denken, sie vollkommen überzeugt davon, dass sie irgendwie singen könnten. Und genau das Gefühl bekomme ich hier aber eben nur auf einem schauspielerischen Level. Und ich liebe das. Das ist einfach... Das ist so kacke, dass es halt wieder unterhaltsam ist.
Ihr habt mich ja da wirklich jetzt auch zu mehrere Filme drauf vorbereitet und immer gesagt, oh, die kommt, die hat nur eine ganz große Rolle, die Chill, die hat nur eine ganz große Rolle. Ihr habt es vielleicht ein bisschen zu sehr gehypt, weil ja, ich finde, sie war einfach schon vorher so durchgehend scheiße und das wurde hier einfach nicht besser in dem Film. Aber was die Größe ihrer Rolle eingeht und wie sehr das auch bricht mit dem Charakter, der etabliert wurde in Film 4 und 5, also sie macht hier ja teilweise Dinge, Dinge, wo man sich denkt, Leute, das ist einfach, so war die nicht in den Filmen davor. Das macht alles überhaupt keinen Sinn, dass sie jetzt auch kippt und dann zu einem der Antagonisten in Anführungszeichen wird oder zum Gegenspieler. Ja, mein Sohn ist übrigens auch da. Der hat den Film auch gesehen. Der fand den auch ganz gut.
Da habe ich hab vorgeschlagen, dass man da sehr, sehr gut kleine Kinder mit reinnehmen könnte bei dem Saw-Marathon. Und das ist ein kleines Experiment. Dann nutze ich doch mal die Chance, euch genauer zu beschreiben, was da das arme Kind zum Weinen gebracht hat bei diesem Plot. Vielleicht war es einfach der,
eine Frechheit.
Die Komplexität dieser Geschichte, die das arme Kind überfordert hat. Weil ich fand ganz spannend, dass du es am Anfang gesagt hast, lieber Benny, dass diese ganze Kram aus Saw 5 oder auch 4 über die Flashbacks und diese ganze Mystifizierung dieser Geschichte so ein bisschen einen Schritt zurück macht. Denn in diesem Film, in Saw 6, dauert es sage und schreibe 30 Minuten, bis wir überhaupt mal zu dem Fallenpart kommen. Ich habe noch nachgecheckt. Und in diesen ersten 30 Minuten geht es tatsächlich ausschließlich um diesen Teil. Denn wir sehen halt diese erste Falle und wir kennen das ja mittlerweile, das sind größtenteils kontextlose, coole erste Fallen. Björn hat es ja bereits beschrieben. Wir sehen dann noch den Kontext, wie das so ein bisschen in die Timeline passt, dass Hoffman sich das Ergebnis dieser Falle nochmal anhört. Aber dann gibt's tatsächlich den Cut zu der bereits kurz angeteaserten Umbrella Health Insurance, die einfach Umbrella Health heißt. Also wir haben einen ultra hässlichen so Establishing-Shots vor diesem Gebäude, wo halt Umbrella Health draufsteht. Das muss doch eine, also diese Drehbuchautoren sind so alt wie wir, glaube ich, vielleicht ein bisschen älter.
Meinst du, sie sind Fans von Resident Evil gewesen?
Das muss Absicht gewesen sein. Das kann nicht anders.
Meinst du, es war so das Hutziehen vor Paul W.S. Anderson seinen Werken?
Das machst du nicht aus Versehen.
Ja.
Machst du nicht aus Versehen.
Glaube ich auch. Und vor allen Dingen, das weiß Benny ja noch nicht, es kommt ja ein Charakter namens Leon Kennedy in Saw 7 vor.
Nein!
Nein, das ist ein Spaß.
Das wäre der Hammer.
Ja, das wäre crazy, wenn einfach, ich bin der neue Jigsaw. Das ist Leon Kennedy. Wir sehen dann diese Health Insurance und es ist wirklich die böseste Gruppe von Leuten, die du je gesehen hast. Ja. Halt das größte Arschloch eines Chefes, wo sie aber eine hervorragende Möglichkeit finden, damit er die Exposition droppen kann, was für ein Charakter er ist und was sie so machen, weil er gerade eine Deposition, das heißt es, glaube ich, oder? Also seine Aussage, seine gerichtliche Aussage übt er mit seiner, ich weiß es nicht, Sekretärin oder so, oder Anwältin, vielleicht bin ich nur sexistisch, dass ich von Sekretärin ausging, die übt er mit ihr. Und deswegen kann er halt so erklären, was sie machen und wer er ist und kann ab und zu mal kurz einen Arschloch sein, dann sagt sie, nein, sag das mal vernünftig. Und wir bekommen direkt alle Konflikte aufgezeigt und alle Charakterzüge, ohne dass er das irgendwie ganz gezwungen in ein Gespräch versuchen muss zu bringen, sondern es ergibt Sinn, dass es hier halt geprobt wird. Und im Zuge dieser Probe gehen wir dann auch einmal in das, ich glaube, es war das irgendwie das Lion's Den oder so wird es genannt, einfach die Gruppe von Leuten.
Arschlöchern.
Von Arschlöchern, genau. Deren einziger Job es ist, die Policen, die Verträge der Versicherten durchzugehen, um Lücken zu finden, damit sie dann denen den Versicherungsschutz versagen können. Und nachdem sie dann Jahrzehnte eingezahlt haben, dann eben ihre Behandlung nicht bezahlt bekommen. Und das wird alles halt so als was Tolles, als was Stolzes dargestellt. Zwischendurch sehen wir auch mal kurz, irgendwie hier ist der Hausmeister und hier ist tatsächlich die Sekretärin. Alle werden einmal kurz gezeigt. Und dann gibt's halt wieder einen Cut. Also wir haben jetzt quasi die zweite Plot-Ebene gehabt. Zunächst die Falle, die so ein bisschen den Connection dann zu Hoffman hat. Dann haben wir die Umbrella Insurance. Und dann gibt's halt den Cut zu der Polizei-Investigation. Weil die läuft natürlich auch immer noch. Und die nimmt auch einen wesentlichen Teil in Saw 6 ein. Wir wissen ja, es sind halt viele Leute tot, die mal die Polizei-Investigation gemacht haben. Die Lösung, die Saw 6 parat hat, was ist denn, wenn die nicht tot wären? Haha, got you, bitch. Denn Perez lebt wieder. Perez, Agent die Agentin Perez. Aus Saw 5, der einfach unumwunden das Gesicht weggeknallt wurde, ohne Grund. Die hat überlebt. Ihr stellt sich raus, Strahm hat ihren Tod nur vorgetäuscht in Saw 5. Die Drehbuchautorin tun uns auch den Gefallen im Audiokommentar und versichern uns, das war nicht geplant. Die war definitiv tot. Aber dann hat sie zitieren das, sie sagen, aber dann haben die Produzenten gesagt, Moment, ich hab's mir aufgeschrieben, ich wollte das genau wiedergeben. Ob sie nicht that Greek woman, die dyen könnten.
Okay. Ja?
Ob wir nicht der Greek Woman die dyen könnten, war das Zitat. Und sie selbst sagen das mit so einem Lachen und sie sagen so, ja, pff, sure, aber das, dann, ja, schreib einfach irgendeine Dialogzahl dahin, alles klar. Und das haben sie dann gemacht und dann ist Perez wieder da.
Fuck. Das macht so, also, das ist, weißt du, was das Geile ist? Ich finde auch das Schauspiel von Hoffman ist in dem Film, er ist den ganzen Film über, also, was das ganze Schauspiel angeht, fällt er so ab im Gegensatz zu 4 und 5, wo er ja schon so ein richtiges Arschloch immer eigentlich die ganze Zeit gespielt ist, aber eins mit verschmitzten Planen in der Hinterhand. Und hier ist er die ganze Zeit so ein bisschen, man könnte was meinen, es fehlt nur noch die schwarze Robe oben drüber und er könnte als Palpatine durchgehen, ne? Wie er immer durch die Gegend marschiert und da auch immer böse guckt und dann immer auch so richtig dämlich Sachen sagt. Weil die Polizeiinvestigation, die kommen ihm halt auf die Schliche und er steht immer so daneben und sagt so, wirklich?
Das könnt ihr? Aha. Das ist so dumm.
Ja, schön, ist richtig das geil. Ist richtig geil, dass der nicht weiß, was die an Polizeiarbeit leisten können und scheinbar alle von noch viel dümmer hält. Und am besten ist die Szene, wo er zu dieser ersten Dame eben aus dem Establish-Saw-Falle dann auch ins Krankenhaus geht, völlig random, weil er wird ja für die Polizeiinvestigation auch wieder mit eingespannt und steht dann da bei ihr im Krankenzimmer mit den anderen Cops und schweilt sie zu und sie sagt so, ah, wer mir das angetan hat und er setzt sich zu ihr ins Bett und hast du was gelernt? Dabei. Hat's dir was gebracht? Es ist so dumm. Auf so vielen Ebenen lässt er halt diesen Deckmantel so krass fallen und lässt sich so in die Karten gucken. Und jeder sieht das doch schon dreimal gegen den Wind. So, Moment mal. Was ist denn eigentlich mit Hoffman los? Leute, er ist ein bisschen seltsam. Aber erst seit jetzt.
Das ist hier sehr. Also, Entschuldigung, Björn, bitte.
Ich liebe auch dieses Detail, wie gesagt, mit dem Puzzlestück, was aus den Opfern rausgeschnitten wird.
Ja.
Und dann ist es irgendwie so, ja, er hat jetzt hier bei dem Opfer, das ist ganz seltsam, weil das Stück, das wurde mit einem anderen Messer rausgeschnitten, als
und
das sonst der
da,
Fall
woher,
ist.
Woher wissen Sie das?
Und seltsamerweise das einzige Jigsaw-Opfer, was jemals genau auf diese andere Weise das Puzzlestück rausgeschnitten bekommen hat, das war der Mörder von deiner Schwester. Ganz, ganz seltsam. Aha.
Was eben auch nochmal der eine Polizist auch sagt, so. Ja, das war übrigens der Mörder deiner Schwester. Ah ja, hatte ich ganz vergessen.
Das ist eigentlich, alle stehen die ganze Zeit nur da. Alle so der Polizeichef, eben Perez, alle Leute sind immer nur so da, so. Hoffmann, wir wissen, dass du das warst. Wir wissen, dass du das warst. Wir versuchen dich jetzt einfach nur in irgendeine Falle reinzuführen, anstatt dich sofort festzunehmen.
Genau so wirkt es, als wäre, oder so ein bisschen wie bei versteckte Kamera, als würden sie ihn in so eine Falle laufen lassen und am Ende springen die Kollegen so raus, Surprise! Aber halt, es passiert halt einfach die ganze Zeit nicht. Und er steht dumme Fragen, hat plötzlich vergessen, wie Polizeiarbeit funktioniert, obwohl er die ganze Zeit selber schon faked seit, was weiß ich, wie lange die Scheiße schon geht. Wir kriegen hier auch noch mal ein paar Flashbacks zu Zeiten zum dritten Saw-Film. Also beim letzten Mal haben wir ja Anknüpfpunkte von Hoffmans Existenz zu Saw 2 vor allem bekommen. Jetzt bekommen wir das nochmal zu Saw 3, was dann auch ganz am Ende narrativ super relevant wird. So super relevant.
Ja.
Guess who's coming back? Amanda! Die sehen wir nämlich auch nochmal. Das wird echt toll. Leute.
Neue Szenen mit Shawnee Smith nehme ich immer gerne. Tatsächlich, Amanda hat das erste Mal seit Saw 3 hier wieder neue Szenen
gedreht. Das stimmt. Ich mag sie als Schauspielerin.
Für Saw 6. Ich mag sie auch echt ganz gern, auch wenn sie in einer Szene die crazyste Frisur hat, die ich je gesehen habe. Sie hat einfach so einen Wischmopp auf dem Kopf in so einem Flashback. Also erzählerisch trifft dieses Film einige Entscheidungen, die halt sich vor allen Dingen darauf beziehen, was du bereits angeteased hast, Benny, nämlich, dass hier die Ehefrau ein bisschen neu umgeschrieben wird, also die Jill. Jill, es gibt noch einen Komplizen. Turns out, es ist nicht nur Amanda, die immer dabei gewesen ist, und es ist nicht nur Hoffman, der immer dabei gewesen ist, sondern Jill wusste auch immer Bescheid. Und wenn du dir nochmal so einige dieser Flashbacks aus Saw 3 und 4 und 5 anguckst, dann wirst du merken, nee, hat die nicht.
Nee.
Like, for sure not. Aber sie wusste schon immer Bescheid. Sie war nicht so richtig, ich habe sie jetzt gemeinsam genannt als Komplizin, sie war jetzt nicht ausführende Komplizin. Sie war eher so, sie wusste halt Bescheid und hab uns so gedacht, so, also richtig geil finde ich das ja nicht, aber ich versuch mal, okay. Es gibt so eine Szene, wo wir sehen, wie sie die Falle aus Saw 4 preparen, den Torture Rack, wo dessen Gliedmaßen umgedreht werden. Und in dieser Szene sehen wir, ich glaube, das erste Mal nicht nur Jigsaw, sondern auch Amanda und Hoffman gleichzeitig. Seine beiden Komplizen, seine Apprentices. Ja. Mhm. Und die mögen sich halt offensichtlich nicht. Ne? Die hassen sich halt und versuchen sich halt zu bedrohen und ich mach dich fertig und ich kann nicht fertig gemacht werden.
Wann wirst du eigentlich getestet?
Ja, ja. I don't need to be tested. Und dann in der Szene danach, wenn dann Jigsaw in den Flur entlang läuft, da ist dann halt auch
ja, da läuft
Jill.
Einfach so die Frau rein, als wäre genau, sie ganz casual. Halt so, ja, ich weiß, wo du die Fallen hast.
Ja, ja, und das erscheint weird deshalb, weil irgendwie bis zwei Tage vor Anfang des Drehs in dem Drehbuch Jill mit in dieser Szene mit dabei war, die ich gerade beschrieben habe. Die war einfach auch mit im Raum und hat die Schrotflinte währenddessen in diesem Glaskasten als Teil dieser Falle schon mal aufgebaut und aufgezogen. Die war einfach einer von denen. Und dann haben die gesagt, nee, das ist zu krass, die soll nicht so böse, die soll nicht so arschig wirken. Wir lassen die danach einfach im Flur reinlaufen. Also auch da schon komplett verwirrt. Also sie soll eine Komplizin sein, aber nicht so richtig. Naja, weil das Problem ja so ein bisschen ist, ist ja kaum einer mehr übrig. Es muss ja noch einen Gegenspieler geben für Hoffman. Und es muss einen Gegenspieler geben, der diesen Mythos von Jigsaw vertiefen kann, der besagt, dass Jigsaw immer alles von Anfang an vorausgesehen hat. Und deswegen hat Jigsaw natürlich nicht nur einen letzten großen Test gemacht, nämlich eben den mit der Krankenversicherung zum ersten Mal, nicht zum ersten Mal, aber das erste Mal seit längerer Zeit wieder etwas, was auch komplett ihn ja privat betrifft. Das sind ja alles Leute, mit denen er privat zu tun hatte, ja. Im Zuge dieser Krankenversicherungssache. Und das soll eben das letzte große Ding von ihm sein, sondern dann auch noch die Möglichkeit für Jill, Hoffman im Grunde loszuwerden, weil er dann auch schon wusste vorher, ja, das hat nicht geklappt. Das muss dann halt Jill machen, weil ansonsten gibt's ja niemanden, dem er sich da anvertrauen konnte, was halt dazu führt, dass du hier einen Charakter hast, der eigentlich immer diese, ja, der dient ja einfach nur als Character Development für Jigsaw, weil er sich erinnern konnte an seine schöne Zeit und die unschuldige Frau, die darunter gelitten hat und diese verdammten Süchtigen, wo er auch einen insane Monolog über die verfickten Süchtigen, die alle das Dreck der Gesellschaft sind dafür, dass sie süchtig sind, diese Hurensöhne, die kümmert sich halt um die und jetzt sagt halt Saw 6, actually, die war von Anfang an in alles involviert.
Ja, und wir kriegen ja hier auch die Auflösung vom fünften Film mit What's in the Box?
Ja.
Aufträge. Sechs Umschläge mit Aufgaben für seine Frau, die sie jetzt noch nach dem Tod ausführen darf. Und da zählen eben auch dazu, also viel von diesem ganzen, von dieser ganzen großen letzten Falle mit den Versicherungsvertretern und dieser ganzen Abteilung, die ja dann hier vorgeführt wird im Laufe des Films, inklusive dem Chef. Aber dann, wie gesagt, es gibt ja Leute, die ihr jetzt zuhört, ihr hoffen, ich habt ihr den Film gesehen, ansonsten macht das alles hier keinen Sinn. Also, das ist ja dann auch die große Abrechnung von ihr mit Hoffman und sie hat ja dann am letzten Endes den letzten Faden noch in der Hand und sagt, ja, und das ist auch Teil seines Plans, auch du wirst jetzt noch getestet zum Abschluss. Weil er hat ja gewusst, dass du verkackst. Er hat gewusst, Hoffman, dass du das Töten immer noch zu geil findest. Hat er alles vorausgesehen. Jigsaw, oh, der große Seher. Rasputin.
Ja, ist Quatsch, ne?
Ja, ich finde, der ganze Part ist auch alles Quatsch. Ich bin mittlerweile so detached von dieser Quatsch-Story, die ist für mich nur noch Vehikel für die geilen Fallen. Ich bin ganz ehrlich, ich bin zu einem sehr plump zu befriedigenden Saw-Fan geworden, weil ich will geile Fallen sehen und der Film hat aus meiner Sicht delivered, weil diese Fallen ja alle narrativ zusammenhängen, sind gebunden an eine Hauptperson, die sich da wie in einem Videospiel, ich mag's einfach, wenn Saw wie ein Videospiel ist mit Leveln, da durchschlängeln muss und da sind teilweise so asoziale Ideen drin. Holy shit, also da haben sie wieder richtig aufgefahren aus meiner Sicht. Das fand ich richtig, richtig gut dieses Mal wieder. Es war nicht so lose und zusammenhangslos, weil die Fallen ja wirklich alle im wahrsten Sinne des Wortes zusammenhängen. Deswegen catcht mich das.
Hast du Bock, Björn, die Fallen mal zu umschreiben, durch die wir da laufen? Vielleicht wäre das ein guter Moment, um zu den Fallen zu kommen.
Ich wollte eigentlich gerade erst noch, ich finde das so geil, dass Jigsaw eigentlich so eine Petty Bitch ist. Das ist halt wirklich so, okay, ihr habt mir persönlich nicht dabei geholfen. Ich bin bei euch jahrelang da in der Versicherung gewesen. Ich hab da reingezahlt und jetzt, wenn ich eure Hilfe brauche, dann sagt ihr nein. Ja, wir sagen nein. Oh, das werdet ihr noch bereuen. Jahre später, wenn ich zum Serienmörder werde, dann nach meinem Tod werde ich andere Leute beauftragen, dieses Spiel zu führen. Ja. Es ist halt wirklich so eine Sache, die ich, die ich einfach liebe, also da dran, wie an sich ist es ja cool, dass sie so irgendwie diesen persönlichen Level hinzubringen, dass es nicht einfach nur irgendwie eine random Person ist, die man irgendwie reingeholt hat, aber ich find's einfach nur so aus dieser Perspektive von Jigsaw, man hätte irgendwie alle möglichen Leute in dieses Spiel reinbinden können, also nein, es muss halt noch irgendwie jemand sein, mit dem ich persönlich
Problem hab.
Ich liebe auch, wie sie es dann schaffen, weil der wird ja nicht auf dem Weg nach Hause oder so festgenommen, ne, dieser Vorsitzende da, sondern in seinem Büro. Also das heißt, auch da musste man sich dann irgendwie die Arbeit machen, nachts als sich noch da irgendwie einzuschleusen und ihn dort festzunehmen, anstatt einfach, Bro, warum wartest du nicht irgendwie unten? Warum holst du den nicht wie alle anderen?
Warum muss noch ein Wachmann erschossen werden?
Ja, warum muss irgendwie noch der Hausmeister oder so dann irgendwie draufgehen oder so? Also das finde ich irgendwie, das ist so extra. Das ist halt wirklich, ich weiß es nicht, so. Vielleicht haben die auch einfach alle den Hang dazu, so ein bisschen theatralisch zu sein.
Ich weiß auch nicht, aber also die Figur des Jigsaw ist, glaube ich, jetzt schon, also spätestens mit dem Film komplett entmystifiziert, so, dass er wirklich auch einfach doch ein nachtragender Wichser ist und seine ganze Predigt mit von wegen, ja, ich töte nicht, ich helfe die Leute, sich selbst zu helfen, das ist alles schon, das ist alles Quatsch mittlerweile.
Ja, aber genau, die erste Falle, ich liebe auch die erste Falle, ist halt wieder so geil, weil es einfach jemanden dafür bestraft, Raucher zu sein.
Ja. Das ist immer das Beispiel, so
deine,
was ich nehme.
Mhm. Deine größte Sünde. So, du willst ja eigentlich mit dem Film auch so ein bisschen darauf hinweisen, wie beschissen dieses amerikanische Gesundheitssystem ist, wie das natürlich auch dann scheiße ist, dass Leute extra die Hilfe verweigert wird, weil sie halt krank werden. Ja. So, oh ja, du solltest ja eigentlich, wenn du dann krank bist, darauf zugreifen können und dann Hilfe bekommen. Und um diese Thematik irgendwie besonders gut zu kritisieren, sagt man sich, weißt du, was Jigsaw scheiße findet? Wenn jemand raucht, dann bist du selber schuld, denn wir befinden uns hier in einem Todesspiel, das eben auf der einen Seite, ich glaube, ne, William heißt der, ne? Der
Abteilungsleiter, genau. Der Liebe, ist William, ja.
Das heißt, er und der Hausmeister, die sind dann jeweils in so ein Konstrukt gefestigt, wo um ihren Brustkorb herum sich quasi dann so das Ganze zuengt, also ihr Brustkorb quasi Stück für Stück zerdrückt wirkt, wenn sie atmen. Also sind dann irgend so ein Gerät angeschlossen, was dann eben dann misst, wie viel Sauerstoff da irgendwie dann rausgezogen wird, so ein Vakuumbehältnis. Und jedes Mal, wenn sie eben atmen, dann schließt sich diese Constraption um sie rum, bis dann eben irgendwann die kompletten Rippen zerdrückt werden. Und das heißt, es geht ja darum, länger den Atem anzuhalten, nicht zu atmen. Du lässt hier eben den Typen gegen den Raucher antreten. Wo so, oh, big surprise.
Ja.
Ich frage mich, wer verlieren wird.
Es ist halt eine reine Prinzipiensache. Also noch nie sind in einem Saw-Film so eindeutig unschuldige Leute einfach konstant verreckt. Weil halt die Drehbuchautoren komplett verändert haben, was Jigsaw machen will. Weil normalerweise will er halt jedem eine Chance, also er will das machen, das passiert dann nicht immer in den Fallen, haben wir schon oft genug drüber gesprochen, aber das ganze Ding ist, du kannst dir irgendwie dazu rumargumentieren, dass, ne, jeder hat seine Chance und die haben es verdient und bla bla bla, stimmen wir nicht zu, aber im Großen und Ganzen ist das immer das Ziel von diesen Fallen gewesen, das ergibt ja einfach keinen Sinn mehr, weil A, die Leute machen selbst nichts mehr, die Leute, die in den Fallen selbst stecken, haben zu ganz großen Teilen gar keine eigene Agency, irgendetwas zu tun. Und B, sie sind unschuldig, also sie arbeiten halt bei einer Krankenversicherung, I guess, das macht sie vielleicht schuldig, aber abgesehen davon sind sie unschuldig, und dann wird einfach entschieden von eben William, dem Chef der Krankenversicherung, wer lebt und wer stirbt, weil es halt nicht mehr darum geht, appreciate your life und du musst es schaffen herauszukommen, sondern hier geht's darum, weißt du eigentlich, dass die Technik, nach der du entscheidest, wer stirbt und wer lebt, in deiner Krankenversicherung scheiße ist. Ich zeig dir mal, dass das scheiße ist, weil du wenn du die Wahl hast, nicht nach dieser Technik entscheiden wirst, sondern eher nach deinen Emotionen und nach deinen Gefühlen. Das ist der ganze Richtig. Punkt, den er ja. halt immer wieder macht. Ja. Problem ist halt, vor allem, das passt halt nicht, also das hat halt nichts damit zu tun, was Jigsaw eigentlich macht.
Nee. Vor allem, ich kann's ja, ich könnte es ja verstehen, wenn du wie dann diese, die, ne, wenn wir noch später hinkommen, diese große Falle, diese zentrale Gimmick-Falle aus diesem Film, die auch visuell halt ziemlich cool ist. Dort sind es ja dann auch wirklich Leute, die so direkt unter William gearbeitet haben und auch dafür ja bezahlt und belohnt wurden, wenn sie das Maximale rausgekriegt haben. Das heißt also, dass den maximalen Profit für die Firma generiert haben und dabei dann eben, ne, es ist dann scheißegal, was für Schicksale die einzelnen Persönlichkeiten haben. Mhm. Aber hier in dieser ersten Fall ist es einfach der fucking Hausmeister, der nichts dafür kann. Und die zweite Falle, zu der es dann hingeht, das ist dann die Sekretärin und irgend so ein Büroangestellter. Und so, was kann denn bitte die Sekretärin dafür? Du bist immer noch gefangen im Kapitalismus, du musst halt irgendwie arbeiten. Ja. Und ob du jetzt du bist halt Sekretärin bei der falschen Firma gewesen.
Es ist ja sogar so, dass die Sekretärin...
Hast du es verdient, in dieses Todesspiel zu kommen?
Also ich würde sogar so weit gehen, dieses Spiel betont explizit, wie cute und unschuldig und wholesome die Sekretärin ist. Ja, das ist ja der ganze Punkt dieses Dings, dass er halt sagt, so, ja, nach deiner Rechnung müsstest du den Mann überleben lassen.
Richtig, weil der lebt ja länger, der hat ja längere Chance zu überleben.
Genau,
ja.
Aber der ist halt alleine und keiner kümmert sich um den und ich habe hier die lustigsten Fotos ever geschossen, wo er immer wie Keanu Reeves auf der Bank alleine da
traurig irgendwo rumsitzt. Ja.
Währenddessen hier ist die Omi, die happy Geburtstage feiert. So, jetzt entscheide dich mal. Das heißt, der Punkt dieser Falle ist sogar, hey, guck mal, die ist super wholesome und cute und hat gar nicht verdient zu sterben. Für den Punkt, den du machst, ist es gut. Für dein ganzes Ding, das du sonst machst, ist ganz schön scheiße.
Das einfach, ich glaube, wir müssen uns gedanklich auch davon wegbewegen, dass Jigsaw versucht hatte, bei dieser Falle irgendwo auf der moralisch erhöhten Position zu stehen. Das ist pure Abrechnung, das ist pure Vergeltung. Man könnte natürlich auch sagen, war das überhaupt alles in seinem Sinne? Die Fallen haben ja dann trotzdem Hoffman und Co. scheinbar gebaut, weil der hat genug Zeit, um auch so eine Falle noch aufzubauen. Cool, also Ingenieurswesen hat der Mann bestimmt mal studiert. Unfassbar, was der da rausgeknöppelt hat. Aber das ist ja auch gar nicht so wichtig. Der Film will das ja auch gar nicht, dass man darüber nachdenkt. Der will einfach nur diesen Revenge-Arc inszenieren und dass dieser Chef dieser Versicherung, dieser ekelhafte Chef, dieser William, dass auch der Zuschauer da ganz immer böse auf den William ist und dann so Stück für Stück diese Figur gebrochen wird. Und ich muss dazu sagen, das schaffen sie doch schon sehr gut. Mhm. Weil ich mir denke, so von allen Testsubjekten, die auch durch so mehrstufige Fallen durchgehen und vom Psychoterror, abseits vom ersten Film, weil der erste Film war ja ein Kammerspiel, da hatten sie einfach sehr viel Zeit, um sich um diese Figuren zu kümmern sozusagen und wie es denen halt mental geht, muss ich sagen, dass das William hier passiert in einer Schlagzahl, das ist schon unfassbar. Der muss ja so oft über Leben und Tod von Menschen entscheiden, die er halt kennt, die ganze Zeit. So, das ist alles, was er die ganze Zeit macht, bis es dann zum Finale kommt, für ihn dann auch. Also das ist schon ziemlich asoziale Scheiße, muss man mal ganz ehrlich sagen. So, also wenn sie jemand versucht haben, systematisch zu brechen, dann ihn.
Bin ich ganz bei dir. Was macht er denn, die zweite Falle haben wir ja schon jetzt umschrieben, dass halt die Frau, das im Grunde ist das kaum eine große Falle. Zwei Leute stehen halt mit, nicht Stricken um den Hals, sondern natürlich Maschinendraht um den Hals. Genau, und er muss einfach entscheiden, wer von denen jetzt halt gehängt wird. Und die andere Person, und er entscheidet sich halt für die nette Oma, dass sie überleben darf. Haha, deine Berechnung ist gar nicht so gut. Die bleibt dann einfach da stehen. Die steht auf einem, also das haben wir doch gar nicht erwähnt, das sollten wir sagen. Das findet alles in einem alten, verlassenen Zoo statt, was ein tolles Ding ist. Das heißt, er sieht diese Leute regelmäßig halt hinter Glas. Die sind quasi in den Gehegen, in den alten, und er ist auf der anderen Seite. Und in einem dieser Gehegen, aus irgendeinem Grund waren da zwei Sprungbretter, oder wie so große Bretter, auf denen die halt stehen, in der Luft. Und das eine klappt dann halt runter und er wird gehängt und das andere nicht. Aber sie steht dann halt immer noch
mit
Stacheldraht um den Hals, genau, auf dieser ganz kleinen Erhöhung und sagt so, danke, danke. Und er ist so, ciao, ich gehe dann mal weiter.
Ja, versuch einen Weg rauszufinden, sagt er so. Ja,
genau. Er sagt, versuch einen Weg rauszugehen. Bitch, ich hab Stacheldraht um den Hals und ich bin 65 Jahre alt. Like, was geht?
Man kennt's. Das ist relatable Content. Und nach jeder Falle, das haben wir jetzt auch vergessen zu erwähnen, kriegt William einen Schlüssel für eine seiner Fesseln, die er jeweils an den Armen und den Beinen hat, die Sprengarmbänder sind. Das Ganze ist natürlich auch wieder mit einem Timer versehen. Er hat insgesamt 60 Minuten Zeit für die ganze Chose. Also nach jeder Challenge, die er überlebt, kriegt er einen Schlüssel und kann sich einer seiner selbst Sprengfallen entledigen und somit sich befreien. So, das heißt, zwei Fallen abgehakt, zwei dieser Dinger sind schon von seinen Armen jeweils runter. Selbstverständlich hat er darunter Tätowierungen, die ihn dann wieder irgendwelche Flashbacks geben zu Gesprächen an Jigsaw. Was ich auch sehr spannend fand, also diese Falle, durch die William, und das ist, unterstreicht auch, glaube ich, den Punkt, dass es hier persönlich ist, das ist ja, glaube ich, die erste Falle, wo ja Jigsaw sich selber in Person vorstellt und nicht seine Puppe einsetzt. Ich bin jetzt echter Fan. Das ist dein Werk. Guck's dir an. Du bist mein Jigsaw. Bloß gucken wir halt verblödete Filme, aber ist auch geil. Auf jeden Fall, er inszeniert sich ja selber in der ersten Videobotschaft an William in Persona und tritt da auf. Deswegen weiß auch William, okay, scheiße, es ist der Typ, dem ich irgendwann mal vor, was weiß ich, wie vielen Jahren mal den Versicherungsschutz verweigert habe. Jetzt kommt er, sucht mich heim. So, dritte Falle ist wieder mal ein Raum voller Hitze und heiße Rohre, an denen wir uns verbrennen und die zischen können. So ein bisschen das Gegenstück zur Eisfalle aus dem dritten Film, wir erinnern uns vielleicht. Aber auch hier wieder zwei Ebenen. William steht wieder oben und muss wieder einer seiner Angestellten durch dieses Maze leiten, also durch diese verschlungenen Pfade, und überall zischt es und irgendwelche Ventile lassen heißen Dampf durch die Gegend ballern. Und sie kommt da natürlich nicht durch, weil auch bei ihr unterhalb in der unteren Ebene, wo sie sich bewegt, da ist auch überall heißer weißer Dampf. Geil, ist auch ein schöner Zungenbrecher. Und natürlich gibt's dann oben Ventile, die William betätigen kann, und dann tritt da quasi der Dampf aus und bei ihr unten ist der Weg dann frei. Und so spielt sich das durch. Also voll videospielmäßig. Ist wie so ein Rätsel aus Mario und Luigi oder sowas in der Richtung. Ich find's wahnsinnig witzig. Hab mir auch die ganze Zeit gedacht, warum zieht er denn an dem Hebel so? Er könnte den Hebel auch anders betätigen. Er könnte auch sein dummes Shirt ausziehen und sich nicht selber das halbe Gesicht wegbrennen oder die Arme. Aber bei der Logik von Saw-Protagonisten, die in den Fallen rumhängen, sind wir ja schon lange, die haben wir lange schon aus dem Fenster geworfen. Unabhängig davon. Also, es kommt dann auch dazu, sie schafft's, er guidet sie da durch. Beide verbrennen sich trotzdem irgendwie, weil er schafft's nicht lange genug, den Dampf auszuhalten. Sie kriegt ab und zu mal so ein bisschen Dampf ab. Kommt dann oben an, steht in einem Raum, und er sagt so, es muss irgendwo ein Schlüssel sein, weil du bist durchgekommen. Und sie hat aber auch ein Gerät an sich dran und auch einen Timer, der läuft. Also auch hier wieder die Uhr im Nacken, im wahrsten Sinne des Wortes. Und sie sieht dann eben so X-Ray-Aufnahmen und irgendwelche Röntgenbilder, so nach dem Motto, der Schlüssel, den ich brauche, der ist in dir. Weil was William auch noch hat, ist eine schön dilettantisch zusammengenähte Wunde an seinem Bauch, die auch ordentlich blutet. Und sie switcht sofort und sagt so, ich schneide den jetzt auf. Ich schneide meinen Chef auf, nehme mir einfach diese Säge von der Wand und gehe mit so einer elektrischen Säge, so einem rotierenden Sägeblatt auf ihn los. Die hat direkt Bock, ihren Chef aufzuschneiden, und er ist so, oh Gott. Auch da sehr schön eigentlich, dass sie da direkt so skrupellos und ihn einfach aufschneiden würde. Die Sau, der William, der hat es ja auch verdient, oder? So. Aber trotzdem kommt er da irgendwie durch. Also mit viel Glück und etwas Gestolper handelt er genug Zeit raus, dass sie ihren Timer quasi abläuft und sie so einen Bolzen von unten durch den Kopf geschossen kriegt, was ziemlich cool war. Muss man übrigens sagen, der Gewaltgrad in dem Film ist ziemlich geil, ist ganz knackig, es schmatzt und platzt sehr schön. Und somit, dritte Falle bewältigt, er findet wieder einen Schlüssel für eine seiner Fußfesseln und wieder mal ist eine seiner Mitarbeiterinnen in dem Fall gestorben. Na, das ist doch toll.
Das ist wirklich eine richtig tolle Falle. Also das ist wirklich, die ist halt so viel größer als die anderen Sachen. Es hat dieses Videospiel-Dinger, aber es ist halt auch so ein riesiger Raum und die haben den halt offensichtlich komplett gebaut. Und das ist so plastisch und anzufassen und so
diese
heiß und so dreckig.
Diese Heizpaneele an der Wand, die
ja,
fand ich das Beste.
Das sind einfach nur rot leuchtende Neonröhren, die sie so zusammengedreht haben.
Das ist richtig geil.
Wirklich, also ich fand das auch, das war eine richtig coole Sache. Stimmst du da unseren Begeisterungswelt zu? Oder stimmst du uns dazu, lieber Björn?
Auf jeden Fall. Geil. Ich habe mich erinnert das, als wäre es so irgendwie eine Todesversion von der 100.000-Mark-Show gewesen. Das ist so genau, das ist so genau Art von Minigame, die es da gegeben hätte, weil du hattest ja auch immer die Pärchen gehabt. Nur, dass es dann, ne, anstatt jetzt heißer Draht oder so, war es halt den heißen Dampf ins Gesicht.
Ja, du hast absolut recht. Das ist ein sehr, sehr guter Vergleich.
Mein Gott, die 100.000-Mark-Show. Da habe ich, glaube ich, auch in 100.000 Jahren nicht mehr dran gedacht, dass das existiert.
Die läuft sogar aktuell wieder.
Ich denke sehr regelmäßig an die 100.000-Mark-Show. Die läuft
wieder? Ja, ja, es gab eine Neuauflage.
Ein Reboot?
Ich glaube, das war die 100.000-Euro-Show. Warte mal, irgendwas. Wir machen kurz, pausiert kurz alles andere, was ihr tut. Im September 2022 kehrte die Sendung kurzzeitig unter dem Titel die 100.000-Mark-Show mit Ulla Kock am Ring zurück. Ja, krass. Also die hieß sogar immer noch laut dem Wikipedia-Ding die 100.000-Mark-Show. War dann eigentlich nicht mehr so viel Geld 2022, wie das mal ursprünglich war.
Nee, die Inflation und so, aber scheiß drauf. Der Name ist ja wieder erkennbar, ne?
Würde ich auch sagen. Also, dann haben wir das hinter uns. Und dann ist doch auch die letzte Falle, glaube ich. Oder?
Die letzte große, die seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Genau, betrifft, nicht die allerletzte brutale Aktion, aber ja.
Das ist das große Ding, mit dem ja auch dann der Film vermarktet wurde.
Heads Down, das fand ich so geil. Ich habe noch nie von dieser Falle irgendwas gehört oder gesehen. Das fand ich richtig geil. Die hat mich komplett erwischt. Alright, kann ich machen. Also, wie wir schon gesagt haben, wir haben es ja schon etabliert, Zoo, das bietet uns große Räumlichkeiten. Und in einer dieser Räumlichkeiten ist ein riesengroßes, abgesperrtes Gehege, könnte man schon fast sagen. Also, komplett abgeschlossen, aber von außen einsehbar. Und er stolpert da so rein. Und innen drin ist im Endeffekt ein gigantisches Karussell, auf dem 6 seiner Angestellten sich relativ langsam im Kreis drehen. Also wie Jahrmarkt, nur auf Sparflamme. Und natürlich wird das erstmal von so einem Establishment-Shot so von oben. Und das ist natürlich eine riesige Spirale, auch in Rot, mit dieser typischen Jigsaw-Rotfarbe, die da reingekreiselt ist. Und das Ziel dieses Spiels ist es im Endeffekt auch dieses Todesroulette, was William ja auch immer spielt mit dem, na, er darf leben, sie muss sterben. Und dieses Ablehnen dieser Versicherung oder zu seinen Gunsten auslegen, dass sie mal nicht zahlen müssen. Das wird hier quasi nochmal auf die letzte wirklich plakative Stufe gehoben, indem da eine Schrotflinte ist im Inneren dieses Geheges und dieses Rondell dann einfach immer irgendwann random stehen bleibt bei einer der unfreiwilligen Mitspieler und dann wird dem ins Gesicht geschossen, beziehungsweise in den Brustkorb von dieser Schrotflinte, die auch jedes Mal so geil nachgeladen wird über so einen mechanischen Mechanismus, wo sich so ein Pedal dreht und dann geht der und das ist so geil einfach alles. Und William kann das aber unterbinden, indem er seine Finger in so eine Box reinsteckt, die ihm natürlich wieder irgend so ein Bolzen durch die Finger treibt, das sind wir ja schon gewohnt. Du wirst das Blut an deinen Händen haben, lieber William, sagt Jigsaw ihm. Und er kann aber nur 2 von 6 retten.
Ja.
Unfassbar. Genau.
Also auch wieder Quatsch, ne? Einfach 4 Leute, die sterben müssen.
Ja, genau.
Und auch eigentlich, wenn man es mal runterbricht, das Gleiche, was auch in der zweiten Falle passiert ist, wo er auch schon zwischen 2 Leuten sich entscheiden musste.
Genau.
Aber es ist halt so cool inszeniert und die Dynamik ist so toll. Und es gibt hier etwas, was diesen Film in seiner Inszenierung, finde ich, echt unterscheidet von seinen Vorgängern. Und das gilt auch für diese Falle, ist, dass die sich nämlich immer mal wieder echt Zeit lassen. Auf eine gute Art. Das geht ja sofort am Anfang los, ne, wenn sie atmen. Und jedes Mal, wenn sie atmen, wird das halt, wurde ja schon umschrieben alles. Das ist still. Da läuft keine Musik. Da gibt's keine schnellen Schnitte, sondern wir sind einfach in die Situation, wo sie versuchen, die Luft anzuhalten. Und hier ist es halt auch so, ich glaube, diese Szene geht fast 10 Minuten, wo halt immer wieder das Gleiche passiert. 6-mal dreht sich dieses Ding, es dreht sich und bleibt nur bei irgendeiner Person stehen und die wimmert und schreit und fleht und dann bist du gespannt, entscheidet er sich für ja, entscheidet er sich für nein. Und dann, wenn das passiert ist, dreht sich's nochmal für mehrere Sekunden und dann reagieren alle anderen da drauf und dann entstehen Dynamiken und das ist sowas ganz, ganz, also wirklich was stark Geschriebenes und toll Inszeniertes, so auf so einer ganz ehrlichen Art, finde ich, und das hat man selten in diesen Filmen.
Das stimmt, ja. Deswegen sage ich, die Fallen waren für mich das absolute Highlight, fand ich großartig. Mhm. Björn, wie ging es dir mit dem Rondell des Todes?
Ich finde das, was mir daran, also bis natürlich auf die Visuals allgemein, also auch jedes Mal, wenn dann die Schrotflinte betätigt wird und du halt wirklich so siehst, wie so die komplette Brust zerschossen wird und das irgendwie hinten noch durchzieht und dann die leblosen Körper sich weiter mit in dem Karussell drehen und ne, während natürlich dann die Leute, die noch drauf sind oder die Anzahl der lebenden Personen langsam schwindet. Das, was ich daran so liebe, ist die Dynamik, weil natürlich jedes Mal, wenn dann die Person, die wissen ja auch nicht, in welcher Reihenfolge das passiert.
Nee, das ist auch random.
Das heißt, das Karussell dreht sich und auf einmal hält das bei einer Person und dann muss eben William entscheiden, kann ich jetzt hier eine Lifeline einsetzen oder muss ich die Person sterben lassen? Das heißt, die Leute sind dann eben so dabei, ihn zu beschwichtigen und so, hey, ne, du kannst das doch nicht bei mir und oh, good times, my best friend. Und sobald die dann aber merken, dass er sie nicht rettet, sondern in den Tod schickt, dann wechselt das natürlich dann sofort. Dass du dann kurz vor der Todes, kurz bevor dann eben die Schrotflinte abgefeuert wird, dass sie ihn dann natürlich noch verfluchen und ihm irgendwie dann selber eben das Schlimmste wünschen. Und das mag ich generell bei solchen Situationen. Ja. Also jetzt nicht im echten Leben, sondern natürlich dann.
Björn, wen würdest du retten, mich oder Robin?
Ich habe ja zwei, die ich retten kann.
Das Boah, heißt, beide Cheater!
Und das ist generell eine Sache, die ich halt auch so in so diversen Death Games und sowas halt liebe, wenn sich dann durch die Situation die
Dynamik
Dynamiken dann auf einmal schlagartig ändern. Das hast du ja auch bei, ich glaube, ein Beispiel, was halt die meisten Leute kennen werden bei Squid Game eben auch, wo sich dann, je enger dieser Kreis eben wird und je mehr du dann eben merkst, okay, hier muss jetzt es können nicht alle in die nächste Phase kommen oder wir werden aufeinander jetzt losgelassen, wie sich dann die Verhältnisse zwischen den Leuten eben schlagartig dann ändern. Sowas finde ich immer generell ganz geil.
Das ist wie so ein Tournament-Arc
einfach. Das fand ich hier eben auch super, ja.
Ja, das ist wie so ein klassischer Tournament-Arc, wo einer quasi die ganzen Regeln und Züge in der Hand hat. Ich fand das großartig. Vor allem auch bei dem letzten, wo dann klar war, er rettet noch jemand und dann ist aber noch jemand da. So, und es ist klar, es gibt jetzt keine Freikarte mehr. Und diese letzte Person, die dann auch durch so mehrere Phasen noch so durchgeht und ganz, ganz flott diese Akzeptanzphase, das Abgleiten in den Hass, in den Wahnsinn und natürlich dann am Ende kurz völlige Verzweiflung. Das fand ich schon ziemlich cool. Same. Und dann auch so, guck mich wenigstens an, wenn du mich schon umbringst. Das ist stark, stark. Ja, also es ist wirklich, das fand ich richtig gut.
Look at me when you're talking to me.
Ja. Dann würden wir halt danach auch schon zum Finale kommen. Deswegen würde ich noch mal kurz einen Schritt zurück machen. Und
endlich
mal so
wieder Strap.
Kurz aufholen mit dem Rest des Films, damit wir dann gemeinsam da über das Finale sprechen können. Weil während wir das gemacht haben, wir sind natürlich nicht an einem Stück hier, sondern wir schneiden dann immer wieder hin und her. Wir sehen halt, die Polizei-Investigation haben wir schon komplett umschrieben. Da gibt's halt drei oder vier Szenen, relativ weniger eigentlich, wo eigentlich im Kern immer das Gleiche passiert. Erickson und Perez sagen halt, hier ist halt was super Einfaches zu machen können, um das rauszufinden, und Hoffman ist so,
das könnt ihr?
Ja, wirklich, er sagt ja wirklich, you can do that irgendwie. Wir können anhand der Wunde erkennen, was für ein Messer benutzt wurde. Was? Also das passiert halt irgendwie drei oder vier Mal.
Das fand ich den Moment, wo sich der Forensiker umdreht.
Ja, ja.
Und genau Hoffman, dass du sagst, das könnt ihr, und er dreht sich auf dem Absatz um. Nein, aber ich.
Sein Moment ist gekommen.
Ja,
endlich. Darauf hat er sein ganzes Leben gewartet. Und es endet halt damit, dass dann im Grunde genau das passiert, was ihr eben so bereits umschrieben habt, nämlich, dass sie ihn in eine Falle locken. Sie wissen eigentlich schon so ziemlich, dass Hoffman für alles verantwortlich ist. Was ich ganz schön bescheuert finde, weil eigentlich läuft alles nach Plan für Hoffman, aber sein Plan ist halt so bescheuert. Aber trotzdem wird er als dieser Genius dargestellt, also als dieser, ne, der diese Pläne alle auch so lang schon folgt, aber nicht davon funktioniert halt. Und dann passiert das Zweite, was ich nicht gerne mag, nämlich, dass dann wiederum der Plan von den Guten, also von Erickson und Perez, der funktioniert komplett, aber am Ende sterben sie trotzdem alle. Einfach,
das
finde
ich auch frech.
Ja, weil sie das nicht gut durchdacht haben. Sie locken ihn nämlich in diese Falle, indem sie sagen halt, komm mal hier nicht zu der Polizeistation, sondern zu unserem Cyberlabor. Denn dort wird gerade an dem Tape, das aufgenommen wurde bei Seth Baxter, dem Mörder deiner Schwester, da hacken wir gerade dran rum, sodass wir die Originalstimme wieder herstellen
können. Das
ist so
geil. Ja. Ich liebe immer diesen Science Mambo Jumbo, der bei so Polizei eingesetzt wird.
Ja.
Wie natürlich auch immer, weißt du, irgendwie so random Footage, was von irgendeinem CCTV aus einem Convenience Store gegriffen wird und dann so enhance. Und dann kannst du halt wirklich noch so die Poren auf dem Gesicht sehen. Und auch hier überhaupt gar kein Problem. Nee, wir müssen es einfach nur lang genug durch irgendeinen Algorithmus laufen lassen.
Natürlich.
Und irgendwie irgendwann können wir, wissen wir genau, wie der Stimmveränder das gemacht hat. Und die, ist ja auch, vor allem ist ja auch nicht so, dass irgendjemand die Audio aufnimmt und dann, okay, jetzt werfe ich das in ein Programm rein und das verändert das, aber das Programm behält auch noch irgendwie die originalen Daten zurück. Es ist so ein, vor allem, ich meine, Leute, die ja eigentlich irgendwie so im Film und so wissen, also ich glaube, alle Audio-Engineers, die da irgendwie dabei waren oder so, die.
Du hast einen hier. Du hast einen hier. Ich habe ja schon für unser Intro bei uns auf Steady habe ich ja die Jigsaw Voice selber nachgebaut in meinem Schnittprogramm. Und als sie das so sagte und an ihrem Computer getippt hat, da war ein absoluter Profi am Werk. Er muss unfassbare Technologie gehabt haben. Dann habe ich wirklich bestätigt gefühlt, habe gesagt, ja, ich hatte Adobe Audition und ich kann dir genau sagen, wie ich das gemacht habe, Lady.
Ich glaube bei Hoffmans unglaublichem Talent hätten die einfach irgendwo auf einem USB-Stick die fucking Adobe Premiere-Datei finden können. Und da ist einfach der Distortion-Effekt. Da klickt sie so auf den Müllkorb, um den Effekt zu entfernen. Und das hier, bitteschön, ist übrigens genau. Hoffman.
Das würde jetzt, glaube ich, rückgängig auch machen. Einmal rückgängig machen geklickt.
Genau, und ja, genau. Steuerung Z, hier, bitteschön. Ja, aber wir sehen das. Entschuldigung, Björn.
Oh Gott. Ich liebe auch, das ist einfach so, okay, anstatt dass wir das irgendwo, weil die haben ja alle schon irgendwo einen Verdacht, und anstatt das irgendwo in einem Raum zu machen, wo vielleicht ein paar mehr Leute drin sind oder das vielleicht auch bewacht wird, nee, können wir das einfach hier in einem Raum machen, wo dann nachher niemand irgendwas mitbekommt und ich zünd einfach das komplette Zimmer an.
Genau, er bringt sie alle um, um es kurz zu machen. Tatsächlich hier, ich habe bei meinem 100. Rewatch tatsächlich auch wieder was Neues entdeckt, woran ich mich sehr erfreut habe, nämlich in dieser Action-Szene, die dann passiert, also sie dröseln das auf und dann hören wir einmal Hoffman auf diesem Tape mit klarer Stimme halt sagen, right now you are feeling helpless. Und dann wissen wir, oh mein Gott, es war Hoffman. Und in der Sekunde schneidet er halt Erickson die Kehle durch und packt sich die Superhackerin, die das mit unglaublicher Technologie geschafft hat, die Unbenannte. Und in der Sekunde zieht halt Perez sofort ihre Waffe und schießt halt fünfmal auf ihn. Und das ist eine unglaublich lustige Szene, denn Hoffman, einer der größten Männer, die ich je gesehen habe, nimmt sich die kleinste Frau, die ich in meinem Leben je gesehen habe, versteckt sich hinter ihr und schafft es zielsicher, ausschließlich fünfmal auf die Frau zu schießen.
Man muss dazu sagen, er hat ihr vorher den Kaffee ins Gesicht geschüttet, Robin. Das muss der Fairness halber, so ein Kaffee im Gesicht, der kann schon mal das Ziel, was er trüben.
Der kann auch gar nicht mehr so heiß gewesen sein. Der hat schon irgendwie 5 Minuten an dem rumgetrunken vorher, umgenibbelt. Ja, und dann wird halt die Frau erschossen und er ersticht dann einfach die Perez. So, sie ist wieder tot. Sie wurde wirklich für 3 Szenen, in denen sie 5 Sätze sagt, wiederbelebt. Einfach, weil wir neben Erickson wohl aus irgendeinem Grund noch jemanden brauchten. Und dann wird erstochen, ist tot und Erickson hat noch weniger Glück, denn der lebt nämlich noch, das ist etwas, was ich in Filmen immer, das ist ein Pet-Peeve von mir, wenn Leuten die Kehle durchgeschnitten wird und sie sind sofort tot, das finde ich immer so, warum ist der jetzt sofort einfach instantly gestorben? Hier ist das nicht der Fall. Ihm wird die Kehle durchgeschnitten und er ist so, das sucks und dann wird er bei lebendigem Leibe verbrannt, wie das gesamte Labor von Hoffman, aber nicht bevor er nicht noch einmal alles mit der Fake-Hand von Strahm präpariert. Minuten, nachdem wir ausführlich gehört haben, wie bescheuert das ist, weil es eindeutig nachvollziehbar ist, dass das Fingerabdrücke von einer verstorbenen Person sind, die nicht irgendwie den Verdacht zu Strahm leiten. Aber trotzdem macht er das alles nochmal und dann verbrennt er sie alle. Und dann sind alle tot. Alle Ermittler, die wir kennen und kannten, und es waren zahlreiche seit dem ersten Teil, sind nun tot und nur noch der psychopathische Hoffman ist übrig.
Super, das ist ja ganz toll. Schön, da hat der Spaß ein Loch.
Das ist die eine Ebene und die andere Ebene ist dann natürlich die Jill-Storyline, weil die wird halt ja in den ganzen Film über so nebenbei präpariert, ne, haben wir schon erzählt. Wir sehen auch ganz viele losgelöste Szenen, tatsächlich. Wir sehen eine Szene, weil sie diese Kiste, die wir in Saw 5 gesehen haben, die ihr vermacht wurde von Jigsaw, ist so ein wie so ein Clowns-Car. Da kommen immer neue Gegenstände raus, weil es gibt diese 5 Umschläge für halt die Fallen, die wir beschrieben haben, die Hauptstoryline. Dann gibt es noch einen 6. Umschlag, wo halt, ne, das ist Hoffman.
Der ist nur für Jill.
Der ist nur für Jill. Und da wird ihr halt gesagt, mach mal Hoffman fertig. Da ist auch noch ein unbeschrifteter Umschlag drin, den sie in einer kurzen Szene einfach irgendwo einwirft. Das wird nicht umschrieben. Wir wissen nicht, wo sie ist. Wir wissen nicht, wann sie ist. Ich muss mir vorstellen, dass diese Szene vielleicht gar nicht mehr in deinem Kopf ist, Benny.
Nee, die hab ich tatsächlich, die habe ich gar nicht so wahrgenommen. Das ist an mir vorbeigezogen, ja.
Nee, ist auch Nonsens, weil es ist halt der 18. Umschlag in dieser Storyline, diesem einen Film, den du siehst.
Ist das ein Setup für den nächsten Film, ja?
Womöglich. Diesen Umschlag halt irgendwo rein und geht dann wieder einfach nach Hause. Er sagt halt auch zu ihr in so einem Tape, das auch noch in dieser Box war, I will provide a way out for you. Und dann wirft sie halt diesen Umschlag irgendwo ein. Ich muss unbedingt ein Flashback noch erwähnen vorher, bevor wir zum Finale kommen, wo halt Jigsaw ein Gespräch führt mit dem Versicherungsmann William, weil da ist ein Zitat, da sagt einmal Jigsaw zu ihm, er guckt so bedeutungsschwanger raus und sagt dann, did you know that in the Far East people pay doctors when they get healthy, not when they are sick. Und erstmal, dass er the Far East sagt, das finde ich schon geil, als ob er halt aus 1480 stammt und nicht einfach China oder Japan sagen könnte, sondern Far East. Und extra Ebene, einer der Drehbuchautoren sagte dann, ich habe meine Frau kommt aus Malaysia und als sie gelesen hat, dass ich das geschrieben hatte, sich totgelacht. Und dass das der Fall ist und es trotzdem im Film ist, Respekt, ja. Respekt.
So viel, also da kann man wirklich sagen, kein Funkenanstand auch im Körper wirklich dieses Mannes gewesen beim Schreibprozess, großartig.
The Far East, alles
The kann Far East.
Irgendwo,
ja,
irgendwo wurde es bestimmt mal so gemacht. Naja, dieser letzte Umschlag ist dann halt, haben wir jetzt beschrieben, für Hoffman und deswegen trifft Jill dann ebenfalls in dem alten verlassenen Zoo ein, bevor Hoffman da eintrifft, weil der muss ja immer noch gerade das Ding niederbrennen.
Stimmt, er hat auch so eine Uhr dabei, wo so ein Timer gestellt.
Ja, und das würde ich gefragt. Er hat den Jigsaw-Timer, wo halt der wahrscheinlich wieder auch Jigsaw-Timer drauf. Und Perez guckt da so drauf und sagt so, Erickson sagt das, du hast einen 7-Stunden-Timer. Und wirklich, Hoffman ist einfach, ja, aber den brauche ich. Jetzt bin
Let's
ich ja hier.
Let's get jiggy.
Das ist so dumm.
Ist völlig dumm.
Jill trifft dann kurz vor Hoffman ein in diesem Zoo, in so einem Raum, wo sie halt überblicken können, das Finale, und präpariert etwas. Legt einen Brief dorthin und legt etwas in einen Schrank und versteckt sich in den Raum. Und dann kommt Hoffman da auch an.
Ja.
Und dann ist halt alles bereit für das Finale, das dann mehrere Twists parat hat und wo alles so zusammenläuft.
Ab dem Moment wurde ich wieder sauer. Kann ich schon mal sagen.
Ja, wer von euch hat denn Bock, das zusammenzufassen?
Wer traut sich, diesen Konvolut zusammenzufassen? Björn, willst du oder ich?
Ich glaube, du hast den Film heute Morgen gesehen.
Ich habe den Film heute Morgen gesehen.
Genau, bei mir ist es schon wieder so 2-3 Wochen her. Deswegen, um das komplett zusammenzufassen, da wärst du, glaube ich, ein
Alright,
bisschen
bitter drin. Alright, okay, dann bereite dich auf die absolute Insanity vor. Wir haben ja jetzt, wie gesagt, hier mehrere Ebenen, die parallel scheinbar zueinander spielen. Wir haben William in seiner Falle. Übrigens auch wieder die zwei Leute, die in dem Todeskarussell drin waren, die bleiben da auch einfach sitzen und William geht weiter. Also auch das passiert mal wieder. Und was wir da vergessen haben zu erwähnen, in dieser ganzen Fallensituation gibt's noch zwei andere Käfige, wo eine Mutter mit ihrem Sohn drin hängt und noch eine weitere Dame aus dem Büro von William, die wir ganz am Anfang sehen, wo er diese Rede übt, wo er quasi sich selber als Establishment-Charakter dann auch diesen Talk haben darf. Die sind auch noch da und kriegen im Endeffekt sehr viel Wartezeit rum mit der Frage, was passiert eigentlich, wenn man an diesem Hebel ziehen, der mit so einem Säurezeug verbunden ist und da steht Live or Die drauf. Wir probieren es einfach mal. Das ist so deren Story-Arc, dass sie sich irgendwann trauen, den Hebel zu ziehen und nichts passiert. So. William trifft dann da ein, in derselben Örtlichkeit, natürlich auf der anderen Seite der Gitterstäbe, und dann kommt quasi Jigsaws großer Plan zu einer Konklusion, weil das, also diese Frau mit ihrem Sohn, der auch so ein Teenager ist, das sind Leute, von den hunderttausenden Menschen, bei denen er das abgezogen hat, ist das quasi die Familie von einem, wo er auch mal wieder den Versicherungsschutz verweigert hat. Das ist irgendwie auch so ein random Charakter gewesen, den wir eigentlich nur vermeintlich als Charakterbildung für William ganz am Anfang des Filmes sehen, wo wir eben seinen Modus operandi quasi sehen, wie er das eben macht, wie er sich da so rausfindet und sagt so, hey, pass mal auf, hier, da hattest du mal eine OP und das können wir nicht machen, weil das ist Narbengewebe in deinem Hals, bla bla bla. Also er hat ihn richtig krass abserviert, der Mann ist dann scheinbar auch gestorben und das ist die Familie, der William dann gegenübersteht, und die haben jetzt sprichwörtlich mit einem Hebel sein Leben in der Hand. Was ich faszinierend finde, weil William ist ja wirklich durch ein Trauma nach dem anderen gegangen innerhalb von einer Stunde, und die waren einfach nur in einem Käfig eingesperrt, und jetzt steht da der Mörder ihres Mannes, unter den sie sich wahrscheinlich die ganze Zeit über als Mörder ihres Mannes hochstilisiert haben und haben jetzt die Chance, über sein Leben abzustimmen. Ohne Kontext einfach nur, leb oder stirb mit einem Hebel.
Ja.
Dem gegenüber steht die Kollegin von William, die dann einfach noch so ein bisschen rumbrüllen darf und sagen kann, mach das nicht! Völlig random, dass die eigentlich noch da ist. Macht überhaupt keinen Sinn aus
ja,
meiner Sicht.
Ja, sie hat ja, also ne, es ist ja, es ergibt aus einer erzählerischen Sicht Sinn, nicht aus einer in-Universe-Sinn, aber es ist ja ganz halt das Ding, dass er zu seiner Familie kommen soll. Ne,
und das ja, das ist wieder dieser Twist, der auch wie beim dritten Film, der da sehr gut war, wo sie das so ein bisschen dir ja, quasi Fake-Charaktere genau. vor die Nase halten, dass du als Zuschauer denkst, das wäre Williams Familie.
Genau. Und das machen sie wirklich gut. Also das will ich wirklich betonen. Das machen sie wirklich gut, weil das, was sie sagen, wie sie auf ihn reagieren, so, oh my God, und it's him, und irgendwie, du nimmst völlig selbstverständlich an, dass das seine dass das Familie, Familie ist, ja. Weil wir ja auch am Anfang des Filmes, redet er mal mit seiner Ehefrau und den Zusammenhang halt mit der Journalistin, mit der Pamela, die halt mit nicht so irgendwas groß zu tun hat, die in einem anderen Gefängnis sitzt, das sehen wir halt nicht, und dann sehen wir, ah, okay, die Family, die er finden soll, ist seine einzige übrige Family, nämlich diese Journalistin Pamela, die einfach hier ist, weil sie halt zu gut recherchiert hat. Und das ging Jigsaw auf den Sack. Deswegen hat er die ja auch nur zum Zugucken eingesperrt. Die hatte gar keinen
Zum Spaß. Zum ja. Spaß an der Freude, damit sie noch mal einen geilen Artikel am Ende rausknallen kann. Ist ja auch genau. schön. Genau, die ist eigentlich auch nicht in richtiger Gefahr, die Pamela. Die ist einfach auch mit da und darf sich das Spektakel diesmal aus erster Hand mit angucken und nicht einfach nur spekulieren. Was ja auch ganz schön ist. Investigativer Journalismus. Sehr, sehr einfach für die Frau diesmal. Auf jeden Fall. Die Dame kriegt's nicht hin, den Hebel umzulegen und William umzunieten. Und dann passiert das, was passieren muss. Der Teenager Bengel, der sagt natürlich, aber ich kann das schon. Und sagt, du hast meinen Vater getötet. Und dreht den Hebel hoch. Ja, dreht den Hebel nach oben auf Stirb. Auf Position Stirb. Und da kommt so ein riesiges Konstrukt von der Decke.
So geil.
Wie so eine Falle aus Tomb Raider, was unfassbar witzig ist. Mit so fetten Nägeln, die aber scheinbar auch hohl sind. Denn die knallen dann voll von hinten in William rein. Der wird aufgespießt davon und damit dann auch an die Käfigtür so richtig schön drangehalten. Und dann geht besagte Säurevorrichtung, wo die ganze Zeit die Angst war, oh, jetzt geht die Sprinkleranlage bei uns in der Zelle an und wir werden sterben. Was wahrscheinlich passiert wäre, wenn sie auf Ich verzeihe dir gestellt hätten. Und pumpt quasi diese Menschenfleisch zersetzende Säure in William rein, dass er wirklich ab der Körpermitte irgendwann einfach nur so ein blutiger Klumpen auseinanderfällt. Und das war der Moment, wo ich an Björn denken musste, weil ich mir dachte, das war der Moment, da hat Björn wahrscheinlich so eine richtige Beule gehabt.
Oh, ja, natürlich, Alter, da ist mir voll einer abgegangen. Das Konzept einfach, dass du nicht nur irgendwie mit Säure übergossen wirst, was so in die Art voll schon oft gesehen, sondern dass du einfach Säure injizierst bekommst am kompletten Rücken, bis du auseinanderfällst. Also das finde ich ja auch nochmal so geil, dass du halt wirklich siehst, wie dann nachher noch so Gedärme einfach aus ihm rauspurzeln. Ich finde, das ist also auch einfach die Vorstellung, wie krass das wehtun
wirklich
muss.
Wirklich krass, ja.
Also das ist, glaube ich, mit einer, das ist jetzt nicht der so längste Tod, was so Schmerzen betrifft. So, da gibt's garantiert irgendwie Sachen, die deutlich, deutlich krasser waren, wo du einfach sehr über einen langen Zeitraum vielleicht ne Schmerzen aushalten musstest, aber jetzt nicht so extreme. Aber diese, keine Ahnung, 10, 15 Sekunden, die der Mann aushalten musste, das waren, glaube ich, somit die schlimmsten im gesamten Franchise. Auf jeden Fall bis dahin. Aber ich liebe einfach nur, so wie übertrieben das ist. Wie einfach, ja, du stehst da, okay, jetzt drücken wir den Schalter um. Ja, was wird denn jetzt passieren? Ach, da kommt von oben einfach so eine komplette Wand von Nadeln und das komplette Säurebecken wird einfach leer gesaugt und in seinen Rücken reingepresst.
Crazy.
Boah. Das ist wirklich die krasseste Füllung, die ich mir irgendwie vorstellen kann.
Großartig. Sieht ganz toll aus, ist toll inszeniert, hat einen tollen erzählerischen Rahmen. Auch hier ist quatschig mit Saw im Kontext, weil ne, der Mann hat jetzt selbst keine Möglichkeit, das zu verhindern, sondern es liegt außerhalb seiner Hand, aber das ist ja fein. Und dann ist er halt ein bisschen tot, also relativ tot. Ich würde auch sagen, die Mutter und der Sohn haben da mäßig viel Spaß dran, weil ich glaube, das in Live-Action und live zu sehen, ja, sorgt vielleicht dafür, dass du bis auf Weiteres dann noch ein paar Albträume hast für den Rest deines Lebens, muss man mal gucken. Genauso wie das bei Pamela dann auch sein wird. Und dann
das macht die wahrscheinlich nur stärker. Also in Jigsaws Philosophie, das ist doch.
Die sind dankbar.
Wenn Hoffman ja geheilt wird, indem er einfach nur eine Schrotflinte an die an den Kiefer.
Clearly he wasn't healed though. It did not work. Like holy fuck did it not work.
Ich glaube, er hat nichts gelernt, ja.
Ja, hätte er mal bloß irgendwem was aus dem Bauch geschnitten.
Ja, vor allen Dingen, ich würde ganz gern wissen, wie viel Zeit zwischen diesem Treffen von Hoffman und Jigsaw und dem Moment, wo halt Jigsaw dann die ganze Scheiße vorbereiten musste, um Hoffman umzubringen, liegen. Ob der den so engagiert hat, sagte, I can fix him. Und dann so eine Woche später so, oh, ich fuck, sorry Jill, das war ein Doof von mir. Das mit Amanda ist auch ein bisschen scheiße gelaufen, das lief alles ein bisschen kacke.
Ja, vor allem hat Hoffman dann die ganzen Fallen auch in der Zwischenzeit noch gebaut. So, ah, er hat jetzt so schon alles vorbereitet. Das war eigentlich alles sein Werk. Und er hat seine letzte Prüfung auch noch selber vorbereitet. Ne, so.
Da, vielleicht war das einfach der Grund. Er war halt der einzige Typ, der die Körper umhertragen konnte und die handwerklich die Sachen bauen konnte. Und deswegen hat der Hoffman
noch ein bisschen. Ich fand die eine Szene in dem Rückblicken fand ich sehr schön, wo Jigsaw so ganz snarky sagt, na, bei der Falle, ne, wenn du da musst du aber auch ein anderes Zahnrad einsetzen. Ne, und dann noch bitte das andere Öl verwenden, damit das wegen der Geschwindigkeit, du weißt schon, ne?
Er ist Architekt, also gibt
alles Sinn. Total.
Kann ich übrigens mal, ich wollte nur mal kurz anmerken, wie Kingdom Hearts vieles in diesem Film ist. Oder in diesem Franchise, wo einfach immer noch, es muss halt noch irgendwie eine Verbindung aufgebaut werden. Wir brauchen einfach nochmal irgendein Reveal, wir brauchen, der Charakter war da schon mal und das hatte irgendwie die Verbindung gehabt, weil warum zum Teufel, ich weiß nicht, vielleicht hatten sie auch einfach nur einen Vertrag oder so, warum zeigst du überhaupt nochmal Amanda in diesem Film?
Das fand ich richtig scheiße.
Dann auch einfach
das,
nur
ist,
so,
das ist aber auch, wichtig.
Wir haben beim letzten Mal rausgefunden, okay, ne, so ist dann der, so ist das Kind von Jigsaw frühzeitig abgetrieben worden, aber jetzt finden wir auch heraus, dass ja Amanda das ja der Typ, der das Kind getötet hat, das ist ja der Freund von Amanda gewesen und sie hat ihn ja dazu angestachelt, dass überhaupt diese Aktion durchzuführen. Das heißt, sie ist ja insgeheim die Schöpferin von Jigsaw.
Ja.
So ohne Amanda hätte es Jigsaw gar nicht gegeben. Und das finde ich einfach, dass es das jetzt im sechsten Teil einfach noch so random mit einzuführen. Das ist halt so ein Kingdom Hearts Ding.
Yep.
Das ist so etwas, wenn Tetsuya Nomura irgendwie, Alter, ich wünschte, das ist leider kein, leider ist Saw kein Disney-Franchise. Das wäre so geil. So eine Saw-Welt in Kingdom Hearts. Fall.
Dann würde ich es auch spielen. Oh. Ganz kurze Side-Note. Wenn ich irgendwann mal in meinem Leben Kingdom Hearts spielen soll, ich glaube, ich werde alles noch mehr hassen, als ich es mir vorstellen kann. Alles, was du beschreibst, Björn, macht mich jetzt schon sauer, nur beim Zuhören.
Das ist so geil.
Aber der Punkt mit Amanda ist das, was mich wirklich dann zum Ende, das war alles geil. Die Fallen waren geil. Wie das alles zusammengekommen ist mit William, den sie getestet haben. Und dann natürlich war irgendwo in diesem Film noch offen so, Jill muss jetzt noch Hoffman das Handwerk legen. Sie ist jetzt diejenige, die da mit dem Lächeln aus der ganzen Nummer rausgeht. Und dass sie dann noch die Dreistigkeit haben, diese ganze Amanda-Nummer da noch mit reinzubringen, das hat mich irgendwie so sauer gemacht, weil ich dachte so, der dritte Film, obwohl ich da auch erst für die Besprechung ja mit eingestiegen bin, ne? Das war alles schon richtig geil. Und dass sie da auch wieder diesen Schritt nehmen und sagen, nur für What a Twist Ending müssen wir das jetzt auch noch mal demystifizieren und bringen jetzt das da auch noch mit rein.
Das hat einen konkreten Grund, tatsächlich, über den ich kurz aufklären muss. Und dieser konkrete Grund ist diese eine einzige Szene in Saw 3, die natürlich die Saw-Foren bestimmt hat.
Die seit, nie aufgelöst wurde. Was steht in dem fucking Brief drin?
Was steht in dem Brief? Es gibt eine random Szene in Saw 3, in der halt, in der Amanda eine Schublade öffnet, auf ein Blatt Papier guckt, einen Brief offensichtlich und anfängt
sehr emotional
zu weinen.
Wird.
Genau. Und der wurde nie kontextualisiert weiter. Das war einfach das passiert. Und das ist ja auch eine Szene, da würdest du, wenn du normaler Mensch bist, auch nicht mehr dran denken. Das ist jetzt nicht kein zentrales Ding. Das ist halt passiert, da könnte alles stehen.
Ich habe mich da schon dran erinnert, aber ich dachte mir, das war so cool in dem Film, dass es einfach ein MacGuffin war, was nie aufgelöst wurde. Dachte ich mir, das war cool. Das darf nicht passieren, ne? Nicht in Saw.
Nein. Denn dieser Brief, den Brief bekommt Jill von der Journalistin. Pamela gibt die ihm. Und Pamela, ich weiß nicht mehr, woher die den hatte. Ich weiß nicht mehr, wer den Brief an Pamela weiterleiten lassen. Das weiß ich einfach nicht mehr. Jedenfalls, diesen Brief legt sie ihm halt auf hin. Das ist das, was ich kurz gerade angeteased habe. Legt sie Hoffman so bereit. Und dann habe ich mir jetzt hier eine Notiz gemacht. Du hast gerade Kingdom Hearts erwähnt, lieber Björn. Und ich habe mir hier einfach mal kurz, während das passiert ist, währenddessen aufgeschrieben, was passiert ist und was gerade revealed wird. Und ihr könnt euch mal selber dann vorstellen, wie gut das zu Kingdom Hearts passt. Ich lese einfach mal vor, was hier steht. Jill hat von Pamela den Brief bekommen, den Amanda in Zor 3 gelesen hat, woraufhin sie geweint hat. Den legt Jill vor Hoffman auf den Schreibtisch. Das war ein Brief von Hoffman, in dem er Amanda aufforderte, Lynn in Zor 3 zu töten, weil er sonst John erzählen würde, dass sie bei Cecil dabei war, als Gideon starb. Das sind 48 Namen, von denen wir die Hälfte seit 3 Teilen nicht mehr gehört haben. Aber genau das ist halt passiert. Dieser Brief, den sie dort gelesen hat in Saw 3, das war ein Brief von dem Oberbösewicht, von Hoffman, der ja, wie wir in einem der Flashbacks auch gesehen haben, einen Weg gesucht hat, Amanda loszuwerden. Und den Weg, den er gefunden hat, war, er zwingt sie dazu, Lynn zu töten. Was ja in Saw 3 passierte, was da halt ein Ergebnis ihrer emotionalen Aufgewühltheit war und dass sie quasi aufgegeben hat. Nein! Die hat da so traurig geguckt, weil sie das machen musste, weil Hoffman sie dazu gezwungen hat, weil er sonst Jigsaw erzählt hätte, dass sie für alles verantwortlich ist, dass sie für den Tod von Jigsaws Sohn Gideon mitverantwortlich ist. Und deswegen hat sie dann Amanda umgebracht. Und diesen Brief, den liest Hoffman und ist ganz verwirrt. Wie ist der denn hier gelandet? Und dann tritt hinter ihm Jill quasi einfach aus der Ecke vom Raum hervor und nimmt sich was aus, das aus dem, hat sich das aus dem Schreibtisch genommen, beziehungsweise sie kommt aus dem Flur, fällt mir ein, schockt ihn, weil sie unter dem Stuhl, auf dem er sitzt, einen großen Schockapparat eingebaut hat, der ebenfalls in der Box war, in der Clownsbox, wo alles drin war, schockt sie dann Hoffman, sodass er nicht mehr reagieren kann und dann kriegt er die sagenumwobene Bärenfalle aufgesetzt.
Und das war der Moment, wo sie mich wieder hatten. zum Kotzen, wirklich. Das mit Amanda finde ich, also da will ich nochmal kurz drauf eingehen, das finde ich insofern schlimm, weil genau das mit diesem Brief entwertet den kompletten dritten Film so ein bisschen für mich. Oder versucht ihn zu entwerten und versucht ihn uncleverer zu machen, als er eigentlich war. Und ich fand den dritten auch jetzt weiterhin retrospektiv betrachtet von allen, die ich jetzt gesehen habe, immer noch der beste, um da gleich mal unserem Fazit, was wir später noch ziehen, vorne wegzukommen. Aber die Bärenfalle nochmal zurückzubringen, vielleicht ein allerletztes Mal und das dann auch als großes Tool zu nutzen, als großen Full-Circle-Moment und das Ding Hoffmann ins Gesicht zu zimmern, war schon so geil. Ja, ja. Mann, das will ich jetzt sehen, wie dem der Schädel platzt. Bitte, danke. Und dann machen sie es leider nicht, weil er schafft es, sich auch wieder aus dieser Falle so halbwegs zu befreien, indem er relativ clever dieses Ding irgendwie zwischen diese beiden Stäbe in der einen Tür reindonnert, um es kurz bevor es aufschnappt, so noch ein bisschen zu bremsen und so zu verarretieren und zu verkeilen. Aber trotzdem, das war ein guter Fanservice-Moment, den habe ich auch dankend angenommen. Ja. Dementsprechend, ja, ich kann das akzeptieren.
Ich finde es auf jeden Fall ganz geil, dass sie halt zeigen, wie jemand so wirklich versuchen muss, aus dieser Falle rauszukommen. Mhm. Also,
ja,
ne, das, weil
Falle ihm, ist ja eigentlich gar nicht mehr richtig. Es ist ja wirklich einfach nur noch ein Mordinstrument.
Eigentlich soll er da sterben.
Für die Leute, die es nicht gesehen haben, hier ist keine Falle gebaut, wo macht das, sondern es ist wirklich, ich setze dieses Ding auf und in 60 Sekunden bringt dich das um und das Ziel ist, dass du stirbst, dass du sollst ja keinen Weg haben, dem zu entkommen.
Genau, und dass er dann trotzdem noch so eine Methode findet, zumindest den Tod aufzuhalten, halt wirklich diese Bärenfalle, also quasi vorne diese Mundstücke, zwischen so zwei Metallstäbe zu rammen, damit sie eben nicht komplett aufreißt, sondern halt nur einen gewissen Teil, dass er sich daraus befreien kann. Aber weil die ja trotzdem an ihm festgemacht ist, reißt er sich eben so die komplette eine Gesichtshälfte raus. Also der reißt sich halt wirklich so ein Loch in eine der Backen rein. Ja. Macht sich halt selber so ein Glasgow-Smile. Und das ist auch eine Sache, die ich halt generell mag, also einfach wenn jemand so out of spite, also wirklich so von Wut und Rache zerfressen, dann sagt, okay, scheiß drauf, ich werde jetzt hier irgendwie rauskommen, selbst wenn es mich irgendwie extreme Schmerzen zufügt oder irgendwie entstellt, das mache ich. Das ist der Wille zum Leben, den ich brauche. Und dann endet der Film ja auch auf diesem kurzen Visual, wo du halt so ein bisschen siehst, okay, da ist irgendwas an dem an dem Gesicht noch zerfressen. Mhm. Und du weißt, okay, da wird es jetzt noch irgendeinen Punkt geben, mit dem die Story ansetzen kann. Ich meine, ich weiß ja nicht, wie viel die ursprünglich geplant haben. Saw 6 ist ja der Teil, der mit Abstand am wenigsten Geld eben generiert hat. Also der schien wohl so ein bisschen das ganze Franchise auf Sparflamme zu laufen. Das hat immer noch, also gemessen an den Ausgaben, das hatte ein Budget von 11 Millionen, hatte dann eben knapp 70 eingenommen. Aber es war der erste Teil, der unter 100 Millionen eingenommen hat, ne? Also ich glaube, alle haben
es war ein Desaster, ja.
Ja, immer über 100 Millionen. Das heißt, ja, der Film war an sich, ne, hat gut Geld eingespielt, aber da hatte man dann eben gesehen, okay, das können wir nicht einfach Ewigkeiten so weiterlaufen lassen und das gleiche Geld einfahren wie im letzten Jahr. Und wenn es eine Sache gibt, die schlimmer ist als alles andere im Kapitalismus, dann ist es nicht genauso viel Profit zu machen wie im letzten Jahr. Ja. Profit machen, das ist irrelevant. Es muss einfach
mehr sein.
Mindestens genauso viel sein wie im letzten Jahr, wenn nicht sogar im besten Fall mehr. Und das heißt, ich weiß jetzt nicht, ob das dann der Grund war, ja, warum sie gesagt haben, okay, Saw 3D, nächstes danach in 2010, der siebte Teil, das soll dann vorerst der letzte sein.
Das war's genau. Da werde ich auch auf, also da wird viel drüber zu reden sein bei Saw 7 über die Entwicklungsgeschichte von diesem Film. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Aber ja, der Film hat einfach fast die Hälfte eingenommen im Vergleich zu Saw 5, was ja auch nicht die Schuld von Saw 6 ist, sondern es ist ja immer so, ne, du hast dann beim Nachfolger die Konsequenzen von dem, was
das
halt vorher
des Films davor, genau. Und dadurch, dass der fünfte genau so eine Gurke war eigentlich, sind die Leute nicht mehr in den sechsten und ja, es
genau
ist immer so.
Ich kann das ja mal ganz kurz zusammenfassen. Der erste Teil hat tatsächlich knapp 100 Millionen weltweit direkt eingenommen mit einem Budget von einer knappen Million. Das war ja dieser unglaubliche Erfolg. Der zweite Teil hat dann 150 Millionen eingenommen. Der dritte Teil war am erfolgreichsten mit 163 und von da an ging es dann runter, weil ne, 3 war ja so ein bisschen auch dieses Finale. Saw 4 war dann noch 130 Millionen, Saw 5 war 120 Millionen und dann Saw 6 war 70 Millionen. Also ein wirklich für diese Reihe. Also es ist immer, sie haben immer noch offensichtlich Geld damit gemacht, aber es ist schon wirklich ein richtig krasser Einbruch im Vergleich zum Vorher. Und das war dann der Grund, auch der genannte Grund, auch von den Produzenten, von den Writern, von allen, dass dann die letzten beiden Teile, es wurde ein 2-Part-Finale geschrieben von den Drehbuchautoren, Saw 7 und Saw 8, dass tatsächlich Saw Endgame heißen sollte, Part 1 und Part 2, da haben dann die Produzenten panisch die Reißleine gezogen und gesagt, nein, es kann nur noch einen Film geben, der muss in 3D gedreht werden, A, und B, ihr müsst dieses ganze, diese 2 Drehbücher jetzt in ein Drehbuch umschreiben. Und dann entstand halt der, bei uns bekannte Saw 7er Film daraus. Und dann passierte noch viel anderes, über das wir dann reden, wenn wir bei Saw 7 angekommen sind.
Das klingt jetzt schon nach einem riesigen Clusterfuck, bei dem ja überhaupt nichts schiefgehen kann, weil aus 2 Filmen einen zu machen, das ist ja schon vielen Produkten vorher gelungen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ich finde, es ist so spannend, weil Saw 6 so ein bisschen die Idealvorstellung ist in meinen Augen. Saw 6 ist ein Film, wo, ne, es ist ja fast immer noch die gleiche Crew, wir haben es noch nicht gesagt, hier hat jetzt Kevin Greutert die Regie übernommen, nachdem David Hackel vorher Regisseur bei Saw 5 war, und das war der Editor der vorherigen Filme, Kevin Greutert. Ansonsten wieder fast die identische Crew und der Film wurde in dem Jahr konsequent produziert. Du hast keine negativen Geschichten über die Produktion gehört. Das lief wohl alles relativ konsequent einfach ab. Mhm. Und dann das Ergebnis ist, wie ich finde, ein echt solider Film. Ne? Nicht der beste Film der Reihe, aber ich würde sagen, ein Film, der hat mich für das, was ich von Saw will, aus heutiger Perspektive echt ganz, nicht ganz, sondern echt gut unterhalten, würde ich sagen.
Ja doch, würde ich mitgehen. Der hat einfach Spaß gemacht. Wie gesagt, mich kriegt halt immer diese Sachen, wenn die Fallen geil sind, das ist für mich schon mal die halbe Miete. Mhm. Ich habe mich mental schon aus dem Kingdom Hearts Bullshit verabschiedet und gucke das jetzt einfach nur noch mit so einer Faszination, um mir zu gucken, was werden mir die Drehbuchautoren, wo wir als nächstes auftischen. welche fantastische Verbindung von vor 3 Filmen bin ich jetzt bereit zu schlucken, wie so ein kleines Vögelchen.
Oh, mach dich auf was gefasst.
Sag dir jedes Mal am Ende. Du wirst nicht glauben, was sie sich dann wieder ausdenken werden.
Ja, naja, stimmt schon. Wir oversellen das alles ein bisschen, weil im Grunde ist es eher, was halt passiert im negativen Sinne. Deswegen muss man es eher undersellen.
Aber, das Einzige, was ich noch weiß vom 7. Film, ist, dass tatsächlich Chester Bennington mitspielt. Und dass es ein Riesending war, dass der Typ von Linkin Park da mitmacht.
In einer der besten Thor-Szenen, möchte ich immer noch behaupten. Das ist die Szene, ich habe am Anfang beschrieben einmal eine Szene in einem Kino. Und das war tatsächlich die Szene, weil das ja der erste Kinofilm, Thor-Film ist, den ich im Kino gucken durfte, rechtlich, ja. Wo ich laut lachend und klatschend da saß und alle
Stark.
Leute um mich rum verstört mich anguckten, weil diese Falle so geil ist, in der Chester Bennington auftaucht. Das finde ich ganz toll. Ich möchte ganz doll diesen letzten Shot komplimentieren von Saw 6. Mhm. Die Szene, in der Hoffman mit seinem Joker-Face
nach oben brüllt theatralisch.
Und die Kamera geht so von ihm weg.
Ja, ja, ja.
Das ist die eine überzeugende Schauspielleistung von dem Mandalore in diesem Film.
Mandalorian.
Er sieht da richtig bedrohlich aus und das Make-up ist geil und die Musik, die, ne, weil ja auch selbst Theme hier wieder läuft im Hintergrund und auch diverse coole Twists hat es, wie ich finde. Und Das ist dann der Abschluss dieser tollen Sequenz. Ich finde, das ist ein richtig geiler Endshot.
Das ist wahr. Film. Das war. Das, also an den Sarg, das wird schon schwierig, da ranzukommen, weil da dieses Verschmitzte und dieses Gewinnerlächeln, was er hatte, während er so langsam nach unten im Boden versinkt und Blut auf ihn drauf tropft, wird schon schwierig zu toppen. Aber das ist schon ganz gut. Rootet man eigentlich für den? Gibt's irgendjemand da draußen, der für Hoffman in irgendeiner Art und Weise gerootet hätte?
Ja, also es gibt eine Riesen. Also ich war im Saw-Reddit erst gestern und ich habe so einen Unhinged-Post gesehen von einer Person, die wirklich 15 Seiten geschrieben hat darüber, warum Hoffman wieder da ist und das und dies und das alles über Hoffman und wie geil der da war und alles wirklich geschrieben.
Also es gibt diese Leute also.
Ja, ich konnte diese Höhle sehen, in der diese Person saß, so wie dieser Text geschrieben war. Keiner von euch hat mir widersprochen, als ich gerade was gesagt habe. Es war ein kleiner Test von mir. Deswegen vermute ich, dass ihr nicht bis nach den Credits geguckt habt. Kann das sein?
Ist das jetzt, willst du uns jetzt diese Hidden Scene aufzeigen, in der Amanda nochmal auftaucht?
Ah, du kennst sie doch.
Um die geht's. Das kommt auch an, welche Version du guckst, Robin. Die ist tatsächlich nicht in jeder Version. Das, was Robin hier jetzt gleich noch beschreiben will, ist nämlich nochmal so ein Nachtreten in Richtung des dritten Films, wo ich mir denke, das hätte nicht nötig sein müssen. Denn in der Unrated Edition von diesem Film, die wir natürlich alle geguckt haben, weiß nicht, ob Björn das auch gemacht hat, gibt's eine extra Szene am Ende, also eine After-Credits-Szene, in der Amanda quasi in diese Zelle kommt, wo das kleine Mädchen drin sitzt.
Welches kleine Mädchen denn, hä?
Das aus Saw 3, wo wir bei Saw 3 noch gescherzt haben, niemand weiß, wo die ist, die wird bestimmt sterben und im vierten Film haben sie sie vergessen und am Anfang des fünften wird sie ja gerettet und Hoffman marschiert da auch raus und hat plötzlich dieses Kind im Arm, wo ich mich in der letzten Episode noch gefreut habe, guck mal, was für ein Storyfaden aufgelöst wurde, guck mal. Und sie sagt hier dann diesem Kind, dass sie dem Mann, der sie retten wird, nicht trauen darf. Und du bist auch so, Mann, ey. Ja. Oh. Jetzt, Robin, die Frage, wird das relevant für den nächsten Film oder ist es einfach nur Scheiße nochmal obendrauf, so eine Schicht?
Also, glücklicherweise und tragischerweise wird so ziemlich alles relevant.
Oh nein!
Alle Fragen, die dir noch auf der Seele brennen, unter den Nägeln brennen, werden aufgelöst.
Das ist so das Anti-Lost einfach. Saw ist das Franchise, was das Anti-Lost ist. So, wir haben diese ganzen Story-Fäden, aber sie werden aufgelöst, ob ihr das wollt oder nicht.
Kein einziger bleibt übrig. Kein einziger bleibt übrig. Es ist so, also genau, du hast es beschrieben, es ist nur in der Unrated-Fassung diese Post-Credit-Scene. Auch nur in der Unrated-Fassung ist was Wesentliches in dieser letzten Sequenz, die mich tatsächlich sehr stört. Und ich habe diese Filme bis auf den letzten Film eigentlich nur in der Unrated-Fassung immer gesehen. Also ich habe mir das irgendwann mal illegal gezogen als Jugendlicher im Internet, aber die Blu-Rays waren immer die Unrated-Fassung, die ich besitze. Und die sind teilweise recht ordentlich umgeschnitten und die sind auch in der Meinung des Fandoms nicht immer die besten Fassungen tatsächlich.
Natürlich.
Bei Saw 6 ist es so, dass das die am beliebteste Fassung ist, aber es gibt am Ende einen wesentlichen Unterschied, wo ich die Kinofassung viel besser finde. Die habe ich mir dann auch nochmal angeguckt auf YouTube, da ist einfach die Szene, wie man sich das vorstellen kann. Denn in dieser letzten Sequenz, wir haben ja beschrieben, es passieren zwei Sachen parallel. Ne? Es passiert das Ding mit dem William, dem Krankenversicherungsmann unten, wo Liv-Dye-Hebel gezogen oder gedrückt wird. Mhm. Und oben passiert das mit Hoffman und mit Jill. Und er hat ja die Bärenfalle, die er aufgesetzt bekommt. Und im Unrated Cut ist es so, dass die Bärenfalle ausgelöst wird davon, dass unten der Sohn eben den Hebel auf Dai zieht, um den Mann umzubringen. Aha. Der Mann, der zieht den Hebel auf nach unten und dann geht die Bärenfalle geht quasi an, sie wird aktiviert, der 60-Sekunden-Timer wird aktiviert und halt unten kracht diese Falle für den William runter.
Richtig.
Ich fand immer, dass das der größte Schwachsinn ist.
Ist es.
Warum? Warum hängt das zusammen?
Weil niemand konnte wissen, wann diese Bärenfalle im Raum ist.
Aber auch davon unabhängig, einfach die Intention der Geschichte ergibt hier keinen Sinn, weil hat Jigsaw also gesagt, okay, wenn die Familie sich dazu entscheiden sollte, William zu verzeihen und ihn nicht umzubringen, dann lasse ich den wahnsinnigen Massenmörder, der meine Ehefrau umbringen will, leben.
Das wäre die Konklusion, ja. Das macht keinen Sinn.
What the fuck, und dann Jill hätte da gestanden, so neben Hoffman, und dann wäre der gar nicht angegangen und jetzt so gesagt so, oh.
Und ist jetzt unangenehm.
Gut, ich bin raus. Ergibt überhaupt keinen Sinn. Ist Schwachsinn. Wollten tatsächlich sowohl die Drehbuchautoren als auch der Regisseur, das ist deren Lieblingsversion davon, deswegen ist das auch im Unrated Cut, konnten sie aber nicht begründen, sie fanden es einfach cooler.
Oh, ich hasse sie, glaube ich, ein bisschen.
In der Kinofassung, da haben die Produzenten darauf bestanden, das unabhängig voneinander zu zeigen.
Macht ja auch mehr Sinn.
Ja, da ist auch nicht zwischengeschnitten. Da passiert tatsächlich zuerst einmal komplett das, was unten passiert halt mit William. Und von oben siehst du immer, wie die so ein bisschen neugierig dann da runter gucken. Und wenn das fertig ist, dann gibt's den Cut nach oben. Und die Jill löst selbst halt von Hand diese Falle aus. Sie wird aktiviert und sie geht aus dem Raum. Das ergibt viel mehr Sinn in der Kinofassung. Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn in der Unrated-Fassung. Das wollte ich noch kurz erklären, weil ich das so, also das fand ich bewildering.
Ich wusste gar nicht den Unterschied. Also das ist, ich habe auch, ich versuche mich gerade noch daran zu erinnern, aber ich meine, ich habe wirklich dann in den Credits den Film ausgemacht, weil ja auch bei den anderen ja eigentlich nicht noch was.
Soweit ich weiß nicht, nee.
Nachher gekommen ist und dann denken dann, ich hasse auch, dass ich mittlerweile im Kino, also wenn ich überhaupt noch mal im Kino bin, dass ich dann da sitze und einfach nur, vielleicht kommt noch irgendwas. Mhm. Weißt du, dass ich dann selbst bei dem scheiß Garfield-Film, den wir uns einfach nur als Meme angesehen haben, dass ich dann da Ende bei den Credits saß und einfach so gedacht habe, vielleicht kommt jetzt noch irgendwas.
Ach ja. Also ich glaube,
und du willst ja keinen Content verpassen, für den du bezahlt hast.
Das gab es halt später. Ich kann euch jetzt schon mal darauf vorbereiten, macht das in Saw 10. Wenn wir da ankommen, in Saw 10, dann bleibt auf jeden Fall in euren eigenen Kinosesseln sitzen. Und guckt weiter an. Ja, will ich euch jetzt schon mal empfehlen. Und wir reden nicht weiter.
Ich weiß es gar nicht. Da muss ich nochmal, weil ich habe ja den auch auf sehr legale Arten und Weisen geguckt.
Selbstverständlich.
Und da weiß ich gar nicht mehr, ob ich dann noch abgewartet
habe. Wir reden nicht weiter drüber. Wir wollen uns nicht verplappern irgendwie. Aber da schon mal, also dann sonst Spaß dir auf, wenn du den Film guckst. Vielleicht bist du dann ja noch, hast du da nochmal ein neues Erlebnis, lieber Björn.
Dann wird er zu Saw 10 von 10.
Und das war eine, würde ich sagen, doch die ausführliche Besprechung dann zu Saw 6, nicht wahr? Oder habt ihr noch irgendwas? Ich glaube, wir waren sehr, sehr vollumfänglich.
Ich bin wunschlos glücklich in dem Zusammenhang, weil der Film wesentlich besser ist, auch vom ganzen Seherlebnis, als auch die letzten beiden. Ich glaube, wir müssen ja jetzt unser Abschluss-Ranking mal wieder machen.
Ganz genau.
Ich kann das wieder mal sehr kurz halten. Mhm. Das ist immer noch der Dreier bei mir auf der 1. Dann wäre es jetzt tatsächlich der 6er und dann der 4er.
Und dann der 5er.
Ja, genau.
Ja.
Natürlich, der bildet das Schlusslicht aktuell für mich. Ja.
Björn?
Bei mir ist der 6er jetzt knapp vor dem 5er und auf so ungefähr einem Level mit dem 4er. Also ich würde wahrscheinlich, weil er hatte auch so ein paar, ich mag zwar die ganzen Sachen, die darin vorkommen, aber er hat eben auch so einige Längen in der Erzählung, gerade was so die Polizeigeschichte betrifft und alles, was außerhalb der Fallen passiert. Das heißt, ich würde ihn vielleicht noch hinter, keine Ahnung, das ist sehr, also entweder auf eine Stufe mit dem Vierer oder so knapp kurz davor. Ich muss, glaube ich, wenn wir alle 10 durch haben, ich glaube, dann setze ich mich nochmal ganz, gehe ich nochmal ganz in Ruhe in mich und mache so mein offizielles Ranking, was dann zu 100% steht. Da gibt's dann keinen Unentschieden.
Bei mir ist es im Grunde genau wie bei dir, Benny, nur dass halt Saw 1 noch ganz vorne ist.
Ja, klar.
Bei mir ist es halt Saw 1, Saw 3, Saw 6, Saw 4, Saw 2 und dann Saw 5. Ich finde es immer noch spannend, wie wild durchgemischt das ist. Du hast hier keine irgendwie, es geht immer besser, es wird immer schlechter, sondern es ist ein Würfelspiel, was du bekommst. Obwohl es immer die gleichen Leute sind, die alles machen. Das ist faszinierend. So, dann hören wir uns nächstes Mal auch wieder, wa?
Ja, würde ich schon sagen. Aber
ich freue mich sehr.
Ja, würde ich mal sagen, für Saw 3D.
Saw 3D Final Chapter. Übrigens heißt ja mittlerweile auf der Blu-ray Saw 7. Mhm. Wusstet ihr, dass Saw 3D, 3D ist der vierte Buchstabe, 3 plus 4?
Boah.
Denkt mal drüber
das
nach.
Das ist Kingdom Hearts.
Denkt mal
das ist Kingdom Hearts.
Ich kann das nicht
oh
mehr.
Mein Gott.
Das kann ich nicht
Leute, ihr seid nicht genug im Saw-Fandom drin. Wir haben uns das alles gut ausgedacht.
Ja. Ich glaube, es
Saw
wird auch mal Zeit,
3, dass ich... 4.
Ich glaube, ich muss auch mal durch dieses Reddit-Forum durchfliegen und ein bisschen lachen.
Oh, bitte nicht. Du wirst dich für alles freuen, was du dir je vorstellen
kannst. Ah, ja, stimmt. Scheiße, das habe ich ganz vergessen. Die nehmen ja keine Rücksicht auf mich, so wie ihr. Scheiße.
Ja, bitte.
Genau.
Ja.
Gut, okay.
Saw 3.0 plus 4.0. You will not survive.
Kommen wir
not
noch hin. Saw Vive. Ja. Um's noch nachzureichen, der deutsche Untertitel, die Tagline, ich sage das ja bei jedem Film und die wurde ja immer schlechter. In diesem Fall ist es Saw 6, sein Wille geschehe. Er gibt immerhin mal Sinn, finde ich. Weil
das
sein Wille
wahr.
Hier geschieht.
Das klingt halt, als ob das irgendwie so ein religiöser Film irgendwie
aber das
wär.
Machen die alle. Das machen die ja alle immer. Ne? Saw 5 war doch auch irgendwie der Scholl. Ne, ich weiß jetzt nicht genau, was es war. Aber es war immer sowas, nur dass es nie Sinn ergeben hat. Hier ergibt es zumindest mal einigermaßen Sinn, weil sein Wille geschieht. Das kann man nicht verneinen, lieber Björn.
Wir haben auch immer so witzige Tagline.
sein Wille geschah auf jeden Fall.
Ja.
Genau, 5 war Mein ist die Rache.
Ja, mein ist die. Und das ist halt Quatsch. Wer rächt sich? Niemand rächt sich da an irgendwem.
Das ist so aber Blödsinn. Am besten mein Favorit, ich gehe die gerade nochmal durch. Mein Favorit ist einfach der vom Vierer. Saw 4, Sterben war gestern.
Ja. Und es ist, und auch
Sterben
das
war
akkurat,
gestern, das ist.
Weil halt Jigsaw tot ist, aber ist egal.
Ja.
Das ist einfach, das klingt wie so ein Low-Budget. Actionfilm aus den 80ern.
Das Schöne ist, wenn man sowas liest, dann muss man sich nicht mehr für seine eigene Kreation schämen. Wir haben ja bei uns in den regulären Podcasts haben wir auch mal so tolle Taglines für die einzelnen Folgen. Und wir hatten, also wenn ihr das hier hört, ist das schon lange her, aber wir hatten tatsächlich mal eine Folge zu Luigi's Mansion und da war die Tagline, wer Bu sagt, muss auch Hu sagen. Also,
nice.
Das ist schon von den Besten gelernt, muss man an der Stelle einfach sagen.
Das ist das, was dein Kind sich auch gemerkt hat, nachdem es mit dir die ganzen Saw-Filme gucken musste.
Ja, ist richtig.
Hat
es richtig.
Dann viel Buhu gesagt. Boah, das war da, dann habe ich tief aus mir rausgezogen, es ist Zeit, diesen
ganz
Film zu beenden. Um uns dann wiederzusehen bei Saw 7, der übrigens den deutschen Namen trägt, Saw 7, Vollendung. Oh. Ich freue mich da sehr drauf, Leute. Ich bin super heiß drauf. Toll.
Ja, same.
Ich freue mich dann schon auf den 3 plus 4er Podcast beim nächsten Mal.
Dann. Ja. Dann bis zum nächsten Mal.
Ja, bis dann.
Alles klar, Leute. Tschüss. Bis dann. Tschüssi.